Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas.
Bundesliga-Rückblick. 32. Spieltag. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der nur noch als Mr. Worldwide vorgestellt werden will, Niklas Levinson.
Sí, claro.
Sí.
Sí, claro. Ich habe tatsächlich gestern viel Spanisch gesprochen.
Ja.
Also wirklich.
Warum?
Weil,
vor allem, du sprichst ja kein Spanisch, muss man dazu einmal einfangend sagen.
Habla so un poco español?
Ja.
Ja, also anscheinend schon. Also.
Ja, okay, dann mach doch mal weiter. Mach doch mal weiter. Wem hast du denn Spanisch geredet und was so?
Ich habe Spanisch geredet. Ich war gestern zu Gast bei Familie der Freundin.
Mhm.
Und die haben eine Katze. Die Katze heißt Josef. Und die Katze ist ein Boss, absoluter Boss.
Mhm.
Und ich fand es sau funny, sie irgendwann nur noch Josep zu nennen, wie Guardiola.
Ja. Yeah.
Und dann habe ich die ganze Zeit gesagt, Josep, qué pasa?
Ja,
und,
ja.
Also das, mehr war es jetzt nicht. Aber
ja, Spanisch kennt ja doch, fluent auf jeden Fall. Fluent Spanischkenntnisse sind hiermit vermerkt. Duolingo und Bubble, meldet euch.
Wir haben euch. Ich habe da was für euch. Ich bin absolutes Sprachgenie.
Ja.
Genie.
So ist das.
Ja, ansonsten kann ich berichten, dass ich so ein bisschen mitgenommen bin von den Wochen insofern, dass es mir echt weh tat zu sehen, dass es mal wieder auf einem Amateurfußballplatz in Deutschland zu, ja, einem weiteren Beispiel dafür kam, wie die Verrohung unserer Gesellschaft voranschreitet. Also,
ich weiß nicht, worüber du redest, aber
fand ich schon sehr, also hat mich nachdenklich gestimmt, was ich da lesen musste, von der Partie TuS Roisdorf 2 gegen Rot-Weiß Lessenich 4.
Da
flog nämlich erst in der 82. Jemand vom Platz, sein Spieler, Grund Schiedsrichterbeleidigung. Zitiert ist dort, eingetragen in den Schiedsrichterbericht, geh deine Brille putzen. Würdest du sagen, das qualifiziert ausreichend, um mit Rot vom Platz gestellt zu werden?
Nein,
findest du nicht?
Finde ich nicht.
Okay, wie findest du folgende Einschätzung des Schiedsrichters? Es gab Rot für den Trainer, ich glaube von TuS Roisdorf, 2, auch wegen Schiedsrichterbeleidigung. Und da steht vermerkt, von der Bank kam der Ruf, der Bra.
Junge, Roisdorf wird hier betrogen in meinen Augen, Alter. Das gibt's ja gar nicht.
Von der Bank kam der Ruf, der Bra. Mehr steht da nicht.
Ja.
Es wurde der Bra gerufen Rot. Und dann wurde der Trainer vom Platz gestellt, oder?
Rot. Okay, ja, nee, da hast du recht. Also das ist dramatisch, was sich da entwickelt in Roisdorf.
Da muss jemand eingreifen. Also, ja. So geht's nicht weiter. Roisdorf wurde da angemessen bestraft. Ich weiß nicht, wie das Spiel ausging zwischen Roisdorf 2 und Lessenich 4, aber ich hoffe auch, dass
Der Bra hat da Schluss gemacht worden. Das ist ja nicht auszuhalten.
Ja, ich habe gehört, Kai Dittmann war da und hat spontan angefangen zu pitchen.
Ja. Er ist aufgestanden. Das muss sich Lessenich nicht gefallen lassen, hat er gesagt, oder wie auch immer der Gegner hieß. Wir reden über den 32. Spieltag. Ich habe nichts zu erzählen. Ich saß gestern Vormittag mit Jeans in der Badewanne. Mehr möchte ich nicht sagen an dieser Stelle. Ist nicht so gelaufen, wie es mir vorgestellt hatte, aber war eine interessante Erfahrung. Und ansonsten hatten wir einen pickepacke vollen Bundesligaspieltag. Aber wir nehmen nicht jedes Spiel mit.
Nein, also wir haben es in der Hinrunde auch schon gemacht, da wurde es uns sogar als Topspiel serviert an einem Samstagabend. Die Partie Hoffenheim gegen Leipzig, nur da noch in anderer Reihenfolge. Und die Wahrheit ist, die kurze, schmerzlose Wahrheit ist, weder du noch ich haben auch nur eine Sekunde dieses Spiels gesehen. Ja. Mein Freitagabend ist mir nicht so heilig, aber heilig genug, um das nicht zu tun. Und das Einzige, was wir sagen können, ist gute Besserung Xaver Schlager.
Yes.
Der verpasst ja wohl die Europameisterschaft, was sehr, sehr bitter ist, weil ich ihm auf einer persönlichen Ebene natürlich gegönnt hätte, dieses Turnier zu spielen. Aber mehr gibt es von uns zu der Partie Hoffenheim gegen Leipzig schlichtweg nicht zu sagen.
So ist es. Und deshalb würde ich sagen, gehen wir rein mit einer der beiden Mannschaften, die unter der letzten Woche ganz Deutschland begeistert hat. Der BVB empfängt am Samstag um 15.30 Uhr den FCA. Für die Dortmunder geht es natürlich nicht mehr um viel, denn sie haben mit ihrer Leistung in Europa selbst stark dazu beigetragen, dass die Champions-League-Qualifikation, der 5. CL-Platz für Deutschland sicher ist.
Ich fand sehr schön, wie viel im Vorfeld, als die Aufstellung klar war, vor allem von Frankfurter Fanseite genölt worden ist. Wettbewerbsverzerrung,
auf
ohne Mannschaft,
kann man sich
nicht verlassen. Lief dann doch ein bisschen anders.
Die Dortmunder kommen nämlich, du hast es gerade angedeutet, mit der größten Rotation seit wann?
Weiß ich nicht.
Zwischen dem CL-Halbfinalspiel 2013. Da war das letzte Mal, dass der BVB 10 Spieler ausgetauscht hat.
Das ist ein gutes Omen.
Ja, finde ich auch. Rundum erneuert. Und ich habe meinem Dortmund-Kumpel nur so auch was in die Richtung kurz geschrieben. Du weißt ja, wer das ist.
Ach stimmt, weiß ich tatsächlich.
Ja, also das ist nun wirklich
ein Geheimnis. Das ist der einzige Kumpel, der einzige Verein, nee, zwei.
Nee, du kennst einen Schalker, du kennst einen Mainzer, du kennst einen Dortmunder.
Ja, stimmt tatsächlich.
Leider kennst du ein paar.
Also ich kann tatsächlich für die Existenz ein paar dieser Kumpel kann ich bürgen.
Naja, auf jeden Fall habe ich ihm auch was in die Richtung geschrieben. Habe dann das so hinterhergeschoben, weil ich halt gedacht habe, okay, die Eintracht war so dumm die ganze Saison. Habe hinterhergeschoben, also die Eintracht hat so viel liegen gelassen, ich werde da Dortmund keinen Vorwurf draus machen. War aber auch kein Bedarf, denn Dortmund rollt mit 5:1 über die Augsburger drüber. Das beginnt in der 4. Minute, als Moukoko das 1:0 macht. Udokai mit einer unglücklichen Pass in Richtung von Moukoko.
Die ganze Sequenz ist arg pingpongartig, wo dann eben Moukoko geistesgegenwärtig, glaube ich, nochmal so ein bisschen halb die Hacke reinhält und dann aus sehr, sehr kurzer Distanz trifft zum 1:0. Generell hat der Moukoko seine Tore aus sehr, sehr kurzer Distanz gemacht in diesem Spiel.
Ja.
Das zweite, bevor Moukoko ein drittes Mal trifft, macht allerdings Daniel Malm nach einem, ja, Durchbruch oder nach dem dabei von der linken Seite über Jamie Bynoe Gittens als sehr, sehr scharfe Hereingabe auf den langen Pfosten gezogen kommt, ja, wo Donny Malen toll einläuft, auch toll abschließt und dann zum 2:0 trifft. Und das dritte Tor ist dann ebenfalls Moukoko. Da zeigt Kubek, dass er immer noch der Alte ist.
Ich habe genau das aufgeschrieben. Ich habe geschrieben, Kubek war ja mein Rekordeinkauf für Augsburg irgendwann. Ja. Und genau das, was Kubek macht, ist das, wie ich mir Kubek abgespeichert habe.
Genau das. Also er bleibt sich selber treu. Das kann man, ja, kann man definitiv so sagen. Greift er eben daneben und Moukoko staubt dann ab zum 13:0. Und Moukoko ist ein Punkt, glaube ich, an dem ich gerne mal einhaken würde.
Ja, gerne.
Der Mann bleibt von seinem Minutenschnitt pro Tor in der Bundesliga nach wie vor absoluter Wahnsinn. Der ist, wie gesagt, immer noch 19 Jahre alt, immer noch ein Teenager. Ja. Alle 136 Minuten trifft der Mann in der Bundesliga, bei denen der gespielt hat. Ich habe 17 Tore insgesamt. Keines davon war ein Elfmeter.
Das sind ehrlich gesagt unglaubliche Statistiken weiterhin.
Wenn man das, also niemand, die meisten Spieler spielen nicht 34 mal 90 Minuten, nee, aber wenn das der Fall wäre, würdest du mit diesem Tore pro Minutenschnitt auf 22 Saisontore kommen.
Das ist wirklich lächerlich.
Ja, es ist, also, es ist richtig, richtig krass. Und deswegen, also alles, was ich sagen möchte, ist, ich finde 17 Bundesliga-Tore in den wenigen Minuten, in dem Alter, sind genügend Sample-Size, als dass ich sehr, sehr sinnvoll fände, wenn der BVB schon ihm nicht Spielzeit garantieren kann. Ich glaube, es gibt Bundesliga-Clubs, die Moukoko viele Minuten geben können und dafür entsprechend auch belohnt werden dürften.
Es gibt ja sogar einen Verein, bei dem er schon mal war, der wahrscheinlich gerade in die Bundesliga aufsteigt, der wahrscheinlich dann händeringend auch jemanden sucht, der in der Bundesliga Tore schießen kann, und das ist der FC St. Pauli.
Warum nicht?
Könnte man sich absolut vorstellen.
Würde sich nicht wie ein schlechtes Match für mich anhören auf den ersten Blick.
Die Dortmunder, wir hatten jetzt ja gerade schon mal angerissen, dass sie mit einer wilden Rotation da reingehen, und das bedeutet neben Moukoko auch, dass Matteo Morey auf der Linksverteidigerposition startet. Ja. Und das hinter Bynoe Gittens, interessantes Duo, denn bei Morey ist mir inzwischen eine Sache vollkommen klar nach den schweren Verletzungen, und das tut mir auch leid, aber das ist einfach so, da ist athletisch nichts mehr übrig. Nicht. Ja. Also wirklich leider gar nichts. Super Passqualität weiterhin, auch in diesem Spiel. Und trotzdem hat er sich auf links ganz gut ergänzt, denn Bynoe Gittens hat relativ wenig Defensivbeitrag geleistet, aber da vorne ständig es 1-gegen-1 sucht, und diese solide Option mit Morey hinter ihm hat mir eigentlich ganz gut gefallen, muss
ich sagen. Ja, also gut, dass du es ansprichst. Ich hatte es eigentlich notiert gehabt, um darauf zu verweisen, wir haben darüber gesprochen, dass eben diese, also das zentrumsorientierte Verteidigen der Augsburger dazu geführt hat, dass die jetzt mittlerweile sehr, sehr oft über die Außenbahn geknackt werden. Hatte auch hier das Gefühl, dass eben, also das zweite Tor ist eine Flanke von Bynoe Gittens, dann fällt, glaube ich, das fünfte auch über eine Kombination über die rechte Außenseite, wo sie sich im Dreieck durchspielen, die Dortmunder. Und tatsächlich ist der Pass, der zwischen zwei BVB-Feldspielern an diesem Nachmittag am meisten gespielt wurde, der gewesen von Morey auf Bynoe Gittens. Das ist der meistgespielte Pass zwischen zwei Spielern bei Borussia Dortmund.
Ja, so ist es. Und insgesamt auch die Statistiken von Morey, ich hatte es gerade schon mal gesagt. Also die Passstatistiken etc. kannst du ihm keinen Vorwurf machen. Ein, zwei Ballverluste vielleicht zu viel da in der eigenen Hälfte. Aber ansonsten für jemanden, der halt wirklich seit 3 Jahren, seit 3 Jahren, ich weiß nicht wie lange, eine Verletzung nach der anderen hat, nie regelmäßig Fußball spielen kann.
Und ja auch schlimme Verletzungen, also wirklich schwerwiegende. Strukturell
katastrophale Verletzungen, und dafür hat er das wirklich sehr, sehr ordentlich gemacht. Aber jetzt, glaube ich, ist es mal an der Zeit, dass wir einen anderen Namen hier erwähnen. Und das ist der Name
Vargas.
Der macht übrigens für Augsburg, ja, ich will nicht mal ganz kurz sagen, Augsburg macht ja das 1:3.
Ja.
Ne? Und es ist zwar absolut in Ordnung, dass dass Dortmund zu dem Zeitpunkt 3 hat, und es ist in Ordnung, dass Dortmund hochführt, und es ist in Ordnung, dass Dortmund dieses Spiel deutlich gewinnt. Aber das ist auch okay, dass Augsburg da ein Tor macht. Das ist
ja
schon, das
ist
haben sie sich
Ordnung,
schon erarbeitet,
ja,
auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt.
Aber der Mann des Spiels ist, also du willst wahrscheinlich auf Marco Reus hinaus.
Ich wollte auf Kjell Wärtjen hinaus.
Ja?
Ja.
Okay.
Ich wollte erst über Kjell Wettchen reden. Mhm. Er gibt es den Assist zu Marco Reus' Tor mit einem tollen, langen Ball. Wettchen hat gestern am Samstag sein Bundesliga-Debüt gegeben für den BVB. Direkt von Anfang an spielt bis so 60., 65. Minute auf der Doppel-6. Dann eher ein bisschen so auf der RV-Position, als sie dann wirklich am wilden Durchrotieren sind. Und macht das einfach richtig, richtig gut. Ich habe mir den Jungen mal ein bisschen angeschaut in der A-Junioren-Bundesliga. 22 Spiele, 10 Tore, 9 Vorlagen. Spielt da wirklich eine, auch eigentlich in der Doppel-6, aber eine klassische Box-zu-Box-Rolle. Mhm. Ist ein Spieler, der gerne vorne mit reingeht, der super stark im Pressing ist und der sich gerne nach rechts fallen lässt. Ich glaube, deshalb vielleicht auch die Idee, ihn da als RV zu deployen. Und die Statistiken einfach von dem Jungen in diesem Spiel waren einfach bärenstark. Der war für mich einer der drei besten Spieler auf dem Rasen und das bei seinem Bundesliga-Debüt.
Der hat es auf jeden Fall blitzsauber gespielt, dann auch wirklich garniert mit dem sehr, sehr schönen Assist für Marco Reus, der da auch wiederum seine Qualität gezeigt hat vorm Tor.
Und die Augsburger sind auch natürlich vogelwild, muss man mal ganz kurz sagen.
Ja, wie auch immer der Raum da so weit geöffnet werden konnte, das war ist ein anderes Thema. Aber nee, für ein Bundesliga-Debüt hat er das herausragend gut gemacht. Ich muss auch mal sicher gehen. Ich glaube sogar, dass er es in unsere 11. Spieltags geschafft hat.
Das können wir jetzt schon mal spoilern auf jeden Fall auch an der verdient. Stelle.
Ja. Und kann man so sagen, ich fand Marco Reus war halt für mich der Mann des Spiels, weil im Spiel nachdem bekannt wurde, dass er eben den BVB verlassen wird, in der Art und Weise aufzutreten, in einer komplett durchrotierten Mannschaft, trotzdem der Kopf zu sein, der federführende Spieler, der hier am Ende des Tages rausgeht, sowohl mit 2 Assists als auch mit einem eigenen Treffer, sehr, sehr stark.
Ja, ich habe ja auch gesagt, Top 3 und die 3 wären für mich, ohne jetzt eine Reihenfolge zu nennen, Reus, Moukoko und Kjell Wettchen. Aber ich fand es einfach wirklich beeindruckend, mit welcher Ruhe Wettchen da reingelaufen ist. Der hat 5 von 5 lange Bälle an den Mann gebracht, 41 von 46 Pässe angebracht, 4 von 7 Zweikämpfen gewonnen. Der hatte einfach null Berührungsangst, ist da reinmarschiert, hat er schon 1000 Mal gemacht. Das war beeindruckend. Zu Marco Reus. Marco Reus ist so ein unglaublich kluger Fußballer. Das ist so schön zu sehen, wie der auch einfach sein Spiel an sein Alter angepasst hat. Beim 1-0, das hat nichts mit dem Tor zu tun, was er macht, aber er zieht einen Verteidiger um 0,5 Meter nach außen, indem man einen Dummy-Run zum kurzen Pfosten startet, dann so nach links rausfadet. Er kann den Ball gar nicht bekommen. Er kann da überhaupt nichts machen, aber ein Verteidiger lässt sich ein bisschen locken und so gehen dann Lücken auf. Und Marco Reus, es ist einfach wirklich eine Pracht, dem Jungen zuzugucken.
Nee, also wir haben ja also Spieler gehabt, also bestes Beispiel der Bundesliga, Sadio Mané, wo du gesehen hast, okay, wenn wir dir dein Tempo wegnehmen und deinen Antritt und deine Dynamik, dann bleibt nicht mehr so wahnsinnig viel übrig. Und wenn du Marco Reus das wegnimmst, was schon lange weggenommen worden ist, gar nicht so lange her, weil ich habe geschaut, der war 2017, glaube ich, noch, wo der mit knapp 35 km/h noch gemessen, gut, das ist auch 7 Jahre her mittlerweile.
Her, ja, trotzdem, her, also.
Aber ja, mittlerweile.
Jetzt ist ja 35, aber 28, das ist schon.
Ist eine Weile, ja, stimmt. Ja. Mittlerweile sind es so 31 irgendwas, aber wenn du Marco Reus sein Tempo wegnimmst, was ja de facto nicht mehr da ist, dann ist er immer noch, wie du sagst, ein unheimlich intelligenter Fußballer, technisch herausragend, hat Playmaker-Qualitäten und hat auch selber eine Abschlussqualität, die enorm ist. Also da bleibt so viel übrig. Also muss man auch schon sagen, Marco Reus als Spieler ist auch tatsächlich sehr, sehr gut gealtert und hat nachweislich auch in dem Spiel gezeigt, also wenn er Bock hat, dann wird er noch einen Club finden, der auf sehr hohem Niveau spielt, der ihm nochmal einen Vertrag geben möchte.
Er hat ja selbst ganz gut auch eingeordnet, dass er ja merkt, dass er älter wird in seinem, oder in dem Podcast, ich glaube, das war mit Kevin Großkreuz, wo er halt gesagt hat, yo, es ist halt, wenn ich jetzt ein Spiel mache über 90 Minuten oder über 80 plus, dann bin ich halt nicht am nächsten Tag wieder fit, aber ich am übernächsten, dauert halt 3 Tage, um die Knochen zu sortieren und solche Sachen.
Ja.
Und er meinte halt, man merkt an allen Ecken und Enden, dass er älter wird, aber merkt eben auch die Vorteile. Und ich finde, die hat man ihm hier angesehen. Und ich finde auch, also bevor wir gleich über den FCA reden, dass der BVB hier mit einer solchen Rotation, denn nur noch mal fürs Protokoll, ne, da hat Papadopoulos hinten drin gespielt, da hat Matheus Morey gespielt, da hat Kjell Wettchen gespielt mit Felix Metscher, Beino Gittens, Daniel Mahl, auferstanden aus Ruinen, Alter, wo war er eigentlich letzten Monate? Und mit dieser rotierten Mannschaft da so reinzugehen in Augsburg von vorne an, zu zeigen, ihr habt hier nichts zu holen, fand ich stark vom BVB.
Damit ist ja die Rechnung auch komplett aufgegangen, weil du hast wichtige Spieler geschont und Spielern, die vielleicht noch wichtig werden könnten von der Bank gegen PSG, ebenfalls Momente gegeben und Erfolgserlebnisse gegeben, sodass auch die Selbstvertrauen tanken konnten für dieses wichtige Halbfinal-Rückspiel. Also ich finde, diese Rotationsgeschichte ging in dem Fall komplett auf. Was ich als Nebenbemerkung bei der Ehrenrunde von Marco Reus noch sehr, sehr schön fand, war, dass für die gesamte Ehrenrunde Jadon Sancho am Mittelkreis stand und mit applaudiert hat. Fand ich ein sehr schönes Bild und ich habe Sancho schon mehrfach gesagt, dass Marco Reus super prägend und wichtig für ihn war als Figur in seiner ersten Zeit bei Borussia Dortmund. Und Und dann das nochmal in so einem Moment der Wertschätzung ausgedrückt zu sehen, fand ich auch sehr, sehr schön.
Man muss dazu, glaube ich, noch sagen, dass fairerweise auch Karim Adeyemi und Nico Schlotterbeck draußen geblieben sind. Das hat man nur auf diesem einen viralen Video nicht gesehen, aber das war so auf
Sanchez. Ja, kann sein, ja. Zum FCA kann ich nur sagen, 14 Gegentore in den letzten 5 Spielen.
Rate mal, wer seit 5 Spielen nicht mehr spielt. Elvis Rexbitschei.
Aha.
Es ist verrückt, weil in dieser Siegesserie hatte er seinen Stammplatz so halb verloren. Er hat so 60 Minuten gespielt, 45, 27.
Ja.
Aber seit das Duo Jakic-Rexbitschei quasi aufgebrochen wurde, wegen Verletzungen und Sperren auf beiden Seiten, geht's bergab bei Augsburg.
Also das sind halt zwei Jungs, die bei allen Mängeln mit Ball gegen den Ball enorm giftig sind und, glaube ich, wichtig dafür sind, dass das Augsburger Pressing funktioniert und nicht ins Leere greift. Weil wenn es ins Leere greift, dann sieht man das, was wir in den letzten Wochen gesehen haben. Also mag schon sein, wahrscheinlich auch ein bisschen mehr als das, auch so eine leichte Entschlüsselung. Ja. Wie gesagt, ich finde wirklich, dass mittlerweile klar ersichtlich ist, dass die Augsburger über die Außen sehr, sehr anfällig sind. Die nächste Pleite und damit, ja, wird auch so ein bisschen diese Saison so ein kleines bisschen verspielt, weil es sah wirklich so aus, ob da nochmal mehr möglich wäre. Aber am Ende glaube ich schon, dass man auch sagen kann, auch wenn es am Ende dann nur Platz 9 oder vielleicht Platz 10 oder 11 wird, ist das von Jes Torup eine solide Debütsaison gewesen, die er ja auch übernommen hat mittendrin von Enrico Maaßen.
Du läufst am Ende des Tages in dieser Saison wahrscheinlich ein, ohne jemals konkrete Abstiegssorgen gehabt zu haben. Und ich glaube, wenn man den FCA in den letzten Jahren sich anschaut, anders als große deutsche Streamer behaupten, waren die immer nicht immer 7-12, sondern eigentlich immer 12-15, eher 15-14.
Ja.
Und gemessen daran ist das ein Erfolg für die Augsburger, auch wenn, genau wie du gesagt hast, natürlich dieser Fade-Out jetzt hinten raus keinem so richtig gut schmecken kann. Weiter geht's mit einem Spiel, bei dem es immer noch ein bisschen was ging, auch wenn eine Mannschaft schon abgestiegen ist. Und damit sind wir bei den Wölfen, die zu Hause die Lilien empfangen. Jawohl, da machst du Niklas Levin so ein Wolfsgeheul vor Freude.
Ich bin ja ein Inside Man beim VfL Wolfsburg.
Du bist von Wölfen aufgezogen worden.
Von Wölfen aufgezogen, ja. Von Romulus und Remus.
Nee, die sind aufgezogen worden, die haben dich nicht erzogen.
Stimmt, das waren die Kinder.
Ja. Aber gab doch noch so einen Kaspar Hauser oder sowas.
Ja, und die Wölfe aus Dschungelbuch, die Mowgli erzogen haben. Aber ich habe einen Blick werfen können nach dem Spiel in die Wolfsburger Allgemeinen Nachrichten.
Also,
und da stand, der VfL blinzelt nach Europa. Also kaum ist die Abstiegsnot überwunden, werden die Augen wieder auf Europa gerichtet und man träumt vielleicht doch davon, um ehrlicherweise bis Platz 8 sind es 3 Punkte für den VfL, nochmal oben anzugreifen.
Ja, wirklich, das war nicht normal, Alter.
Du gehst wirklich innerhalb von einem Spieltag von, puh, wir steigen nicht ab zu, vielleicht geht noch was nach Europa.
Ich guck's mir gerade an, es ist natürlich wirklich möglich. Also die Hoffenheimer, die ja auch genau wie die Eintracht nicht wissen, wie sie noch auf Platz 8 stehen können, sind 3 Punkte vor Wolfsburg. 2 Spiele zu gehen, alles drin.
Alles noch drin für die Wölfe, die hier den 4. Sieg im 6. Spiel unter Ralf Hasenhüttl holen. Ist erstmal natürlich auf den ersten Blick eine super positive Bilanz.
Mit fühlt
einem,
sich nicht so an.
Punkteschnitt von 2 hat sich spielerisch nicht so angefühlt. Man muss aber auch sagen, tabellarisch gefordert wurden die Wölfe jetzt bisher auch nur bedingt. Ich habe mal durchgerechnet, was oder auf welchem Tabellenplatz die Gegner von Wolfsburg standen im Schnitt an dem Spieltag, an dem sie gegen sie gespielt haben. Das ist eben durchschnittlich Tabellenplatz 11, also leicht unterdurchschnittlich das Niveau der Mannschaften, gegen die Wolfsburg gespielt hat. Eben unter anderem jetzt auch der bereits feststehende Absteiger Darmstadt. Deswegen diese 4 Siege aus 6 Spielen sind wichtig für den VfL. Auch ein guter Start, keine Frage. Aber ich glaube, angesichts der Gegner darf man das nicht überbewerten.
Das denke ich auch, denn auch an diesem Spieltag war der Gegner, der zwar mutig anfangen wollte oder auch halbwegs mutig angefangen hat, dann relativ schnell entzaubert. Die Wölfe gehen, Moment, ich habe es mir hier aufgeschrieben, oder auch nicht, falsche Dings.
Wimmer macht
genau, gehen nämlich mit einem Doppelschlag früh in Führung und das erste, Patrick Wimmer, ist ein Tor, nachdem die Darmstädter den Ball nicht geklärt bekommen. Ne?
Ja. Mehrere Versuche dafür haben und es nicht schaffen und dann ist es eben Wimmer mit einem guten Abschluss, den er nimmt und 3 Minuten später legt der VfL nach in Person von Jonas Wind. Die Vorarbeit ist da, glaube ich, das, was am ehesten herausgehoben gehört beim Treffer. Das ist Lovro Meier, der da gegen den Darmstädter Keeper, der, glaube ich, an dem Wochenende nicht Schuden gewesen ist.
Das war Brunszöller.
Da auf den Boden schickt, vorbeigeht, die Ruhe behält, den Kopf oben behält, sondern eben ablegt für Jonas Wind, der nach 11 Minuten auf 2-0 stellt und damit auch die Weichen stellt für dieses Spiel. Denn das 3-0 fällt dann in der Nachspielzeit in Person von Václav Černý, ist dann auch nicht mehr irgendwie wichtig oder entscheidend, ist dann einfach nur ein Schlusspunkt, der hinten raus nochmal gesetzt werden kann.
Die Wölfe, das kann man dazu noch sagen, hier mit einer Aufstellung, die so mutig war, gut, wenn nicht gegen Darmstadt, gegen wen dann?
Ja.
Wie lange nicht? Also man kann durchaus von 5 nominellen Offensiven reden. Ich glaube, das haben wir das letzte Mal 2019 gesehen bei Wolfsburg. Über Darmstadt kann man dann sagen, jetzt kommen Hoffenheim und der BVB, wenn man davon ausgeht, dass sie keine Punkte mehr holen und das Torverhältnis ja dann zwangsläufig noch ein bisschen schlechter wird, dann ist er mit großem Tempo, steuert man darauf zu, die vierttschechische Bundesliga-Mannschaft aller Zeiten zu sein. Schalke von vor ein paar Jahren noch schlechter tatsächlich, wenn auch nur knapp.
Hatten die weniger als 17 Punkte?
Schalke hatte 16, ja.
Wow.
Hertha hatte 17 in der Abstiegssaison. Das wow. wäre jetzt quasi der Kandidat. Die haben jetzt auch gerade
16 Punkte, Mann.
Ist crazy. Und nur Schalke, Wuppertal und Tasmania Berlin wären schlechter. Und dann kann man auch mal festhalten, jetzt kam er auch zweimal mit Mannschaften, die natürlich immer die absolute Außenseitermannschaft waren, aber Lieberknecht ist wirklich zweimal krachend gescheitert in der Bundesliga.
Ja.
Also das war beides Mal wirklich nichts.
Beides Mal ging die Rechnung wirklich überhaupt nicht auf. Man kann ihm wenig vorwerfen, nee. Weil beides Male waren es auch absolute Bonusaufstiege, ja. die so nicht auf der Rechnung waren. Aber ja, gut gelaufen ist es dann in der Bundesliga selber nicht. Einer, der eben hier ein sehr gutes Spiel hatte bei Wolfsburger Seite oder auf Wolfsburger Seite, war Lovro Majer, eben vor allem mit diesem einen Assist. Und Lovro Majer steht jetzt bei 5 Toren und 5 Vorlagen in der Bundesliga. Bei Rennes hat er in seiner letzten vollen Saison 2 Tore, 5 Vorlagen gehabt am Ende. Und wenn man sich so...
In der Scheißsaison gefühlt,
ja. Und ich finde, darauf will ich hinaus, weil ich finde schon, dass der Eindruck von Lovro Majer irgendwie enttäuschend ist. Das ist so das Grundgefühl, was da mitschwingt beim Blick auf den Spieler, auf den Transfer, der auch sehr, sehr teuer war, ist erstmal so ein bisschen irgendwie
Das ist natürlich halt ein großes Thema daran, auf jeden Fall
auch. Die Summe natürlich auch, ja klar. Aber ich frage mich, ob das ein Produkt davon ist, dass er wirklich nicht so gut gespielt hat oder dass er einfach in einer super dysfunktionalen Mannschaft gespielt hat, die vorne und hinten nicht funktioniert hat und da eben mit schlecht ausgesehen hat in dem Kollektiv, in dem er gespielt hat. Ja. Und ich glaube auch vor allem, also
ich glaube nicht, dass Lovro Majer ein Mentalitätsspieler ist,
nein.
der so einer ist, der die Mannschaft dann rauszieht, weil ich habe noch nie gesehen, dass er den Mund offen hatte, um zu sprechen auf dem Rasen.
Er war auch immer bei Rennes schon ein Spieler, der so extrem große Varianzen in seinem Spiel hatte. Der hat heute ein Weltklasse-Spiel gemacht und morgen wieder scheiße. Ja. Also es ist kein 7 von 10 Spieler, als einer, der geht in eine 3 von 10 und nächste Woche eine 8 oder 9 von 10.
Ja. Ja, ja, das finde ich, das bestätigt auch meinen Eindruck ganz gut. Und in diesem Spiel ist er wahrscheinlich der beste Wolfsburger. Und die gewinnen dieses Spiel 3-0 und sind damit ja, das war jetzt ja eigentlich auch kein Geheimnis mehr, aber damit hat sich der VfL verabschiedet und spielt auch nächste Saison in der Bundesliga. Shay Shay, haben wir noch was dazu oder gehen wir weiter?
Lass weitergehen.
Wir müssen uns natürlich entschuldigen, wenn diese Folge ein bisschen kürzer ist, aber das liegt, wir wissen ja nicht, ob sie kürzer wird, aber es liegt halt einfach daran, dass die Spiele...
Ja, wir brauchen noch keinen vorauseilenden Gehorsam.
Ich sag
es kommen ja noch viele große Themen, die man ansprechen kann.
Im Schnitt werden die Spiele halt ein bisschen unwichtiger manchmal.
Ja, genau das passiert eben. Also, und wenn du zum 32. Mal über Wolfsburg oder wen auch immer sprichst, dann brauchst du auch nicht anzukommen mit, heute habe ich gesehen, dies oder jenes, als ob das noch meistens eine neue Beobachtung wäre.
Ja.
Von daher, ja, kann passieren, aber ich sehe es noch nicht kommen, denn ich finde, es war einiges los. Und wenn du Lust hast, können wir gerne weiterziehen zu
wir bleiben grün-weiß.
Bremen gegen Gladbach.
So ist es, so ist es. Jerry Seoane kommt aus dem 0-0 gegen Union Berlin. Weigel kehrt zurück, Konets kehrt zurück. Und das bedeutet, dass Itakura in die Kette rutscht.
Ja.
Kone, Reitz und Weigel das Dreierzentrum bilden. Und man hat direkt deutlich mehr Dynamik und Antrieb aus dem Zentrum heraus.
Komplett. Also es macht einen Riesenunterschied. Also gerade Manu Kone hat entweder übers Passspiel oder über eigene Tiefenläufe wirklich eine gute Dynamik reingebracht. Es gab da auch die eine Situation, wo Player sich fallen lässt, auf die Außen ausweicht. Kone macht einen Tiefenlauf, kriegt dann von außen den Ball durchgesteckt und bringt dann eben, glaube ich, den Ball in den Rücken rein, wo Rocco Reitz nicht ganz reinkommt. Also Kone und Reitz haben dem Gladbacher Spiel da ordentlich Dynamik gegeben. Generell fand ich, dass hier wieder ein paar Sequenzen drin waren bei den Gladbachern, die ganz ordentlich ausgespielt waren, sowohl Friedrich als auch Elvedi haben mal nach Abspiel selber tief gestartet, selber mal durchgelaufen bis Richtung gegnerische Grundlinie. Die Bremer dann auch mal vor eine Zuteilungsfrage gestellt, Probleme gestellt. Also es gab den einen oder anderen guten Moment, den die Gladbacher gespielt haben. Das würde ich schon sagen. Hinten raus gleich haben wir das Spielfilm. Ja. Es ist in meinen Augen ziemlich gebröselt und die Löcher sind teilweise riesengroß geworden. Und gerade Julian Weigel hat dann in meinen Augen nicht mehr die Beine oder hatte nie, vielleicht nie die Beine und die Athletik, um die Löcher, die dann da waren, teilweise auch vernünftig zulaufen zu können.
Ja, es sieht so aus, dass die ersten paar Minuten die Bremer sehr aktiv sind, versuchen was, aber die Gladbacher, sobald was aufgeht, da sind. Allen voran mit Rocco Reitz, der für mich in den ersten 20, 30 Minuten richtig, richtig gut aussieht. Und der ist es dann auch, der die frühe Führung einleitet, spielt den Ball auf Robin Hack. Kein Abseits. Der,
Fragezeichen.
Bitte? Fragezeichen. Deswegen habe ich kein Abseits, mal offen formuliert. Auf Robin Hack, der lässt Zetterer keine Chance. Hack stellt auf Saisontor 9. Das ist schon sehr beachtlich.
Alle in 2024.
Ja, ja. Er ist auch so ein bisschen mogelige 9 mit einem Hattrick hier und.
Das ist der neue Drimmage.
Ja, ja, stimmt. Und ja, ob es abseits ist oder nicht, das ist halt die große Frage.
Es gab ja dann so ein Bild, ein Screenshot, der rumging, wo das eben überhaupt nicht passt und sehr, sehr verdächtig aussah. Und ich glaube, ist ganz exemplarisch dafür, wie absurd halt so ein bisschen diese Idee der kalibrierten Linie ist, teilweise, weil du in manchen Momenten gar nicht richtig aufdröseln kannst, wann wird der Ball gespielt, wann ist der erste Kontakt des Fußes des Spielers, der den Pass spielt, am Ball. Und da können also Millisekunden der Entscheidung schon einen Unterschied darüber machen, ob der Fuß jetzt ein Stück zu weit vorne oder doch noch passend und nicht im Abseits ist. Also das zeigt eigentlich so gut, wie schnell man diese Idee der kalibrierten Linie ad absurdum führen kann.
Man kriegt da ein Standbild präsentiert, wo es so aussieht, als wäre der Fuß am Ball, aber es ist natürlich auch in der Schussbewegung, kannst du da halt wahrscheinlich 4 oder 5 dieser Frames finden, wo der Ball am Fuß ist. Und ne, wenn du überlegst, sogar noch mehr, wo sind wir? 24 Frames per Second? Was ist aktueller Standard? Irgendwie sowas? Beim Film?
Ich weiß das nicht.
Ja, aber es sind auf jeden Fall über 20 Bilder pro Sekunde, die gemacht werden. Sprich,
guck das nicht.
Du findest halt einfach genug Einstellungen, um das zu finden, was du finden möchtest. Wie auch immer, Ball zählt, Tor zählt und die Bremer gehen in Führung.
Gladbach geht in Führung.
Bremer geht nicht in Führung. Und, Gladbacher legen ja fast noch nach. Itakura Lattentreffer, Kone Chance.
Ja.
Da sind früh einige Möglichkeiten und dann werden sie passiv.
Dann werden sie passiv, wie es eben Gladbach gerne mal macht. Ja. Ich wollte noch sagen, auch zum Anknüpfen ans erste Tor. Beide Teams haben mit Ball häufig im 3-3-4, 3-1-2-4, whatever, agiert. Die einen hatten Weigel davor, die anderen hatten Sennett Lienen davor, gesprochen wie Ewald Lienen, habe ich mir sagen lassen. Mhm, okay. Und das war ganz interessant, weil für beide Mannschaften hat es unterschiedliche Arten von Vorteilen bedeutet. Gegen Gladbachs 5-3-2, wie sie es verteidigt haben, konnte Werder über die Bindung der Achter und Verlagerungen im Aufbau meistens immer einen der Innenverteidiger in eine dynamische Andribbelsituation kriegen. Das heißt, du hast entweder Elvedi auf der einen Seite oder auf der anderen Seite war es eben der, habe ich eben schon genannt den Namen, wer war es denn nochmal? Friedrich, yes. Die mit Ball nach vorne gehen konnten. Auf der anderen Seite war es so, Werder hat ja da im 5-2-3 gespielt mit nur Lienen und Bittencourt wieder zentral. Und da war es so, wenn Gladbach es mal geschafft hat, in der ersten Presselinie drüber zu kommen, vorbeizukommen an den Bremern, dann war Bremen plötzlich in dem Problem, dass oder Gladbach, nee, Moment, langsam.
Jetzt sind wir verloren gegangen einmal, oder?
Langsam. Mhm. Bremen hatte das Problem, wenn Gladbach an ihrer ersten Presselinie vorbeikam, an den drei Spielern, also ich glaube Woltemade, Duxch und Schmid, dann waren Lienen und Bittencourt zentral in einer Unterzahlsituation gegen Weigel, Rocco Reitz und Manu Kone. Und das sieht man auch beim ersten Gegentor, weil das ist ja ein zweiter Ball, der bei Rocco Reitz landet, der komplett blank ist, der aber eben auch blank ist, weil Bremen nur zwei zentrale Mittelfeldspieler hat. Und die sind beide beschäftigt, einmal mit Julian Weigel und einmal mit Manu Kone.
So, haben wir das aufgedröselt. Wir haben schon festgestellt, die Gladbacher werden dann passiv und die Bremer Lösung dafür ist Flanken. Ja. Wir schlagen unglaublich viele Flanken. Ironischerweise haben die Bremer keinen Spieler, der die abnehmen könnte, obwohl sie wahrscheinlich den größten Sturm im Schnitt der Liga haben mit Woltemade und Duxch.
Ja.
Aber eben beides keine designierten Kopfballspieler, sondern eher sogar Jungs, die selber gerne sich mal fallen lassen, vielleicht sogar auf den Flügel wie Duxch, das ist ja ein sehr qualitativ auch guter Flankengeber. Und ihnen fehlt da einfach dann dieser Mann in der Mitte für den Ausgleich. Aber dann ist es soweit. Nick Woltemade trifft zum ersten Mal. Bittencourt auf Woltemade, der ein bisschen Glück hat. Die ganze Situation entsteht, weil die Bremer gut nachrücken, die Gladbacher da nicht rauskommen lassen. Und Woltemade schießt dann, glaube ich, noch Itakura ein bisschen an. Und von dessen Oberschenkel geht der Ball dann rein. Erstes Bundesligator. Und das verdient für Nick Woltemade.
Verdient, also er hat sich über die Wochen auf jeden Fall verdient. Das ist dann auch in Ordnung, dass Werder Bremen ausgleicht. Und dann ja sogar nach 65 Minuten in der zweiten Halbzeit in Führung geht.
Yes, sir.
Und da ist es Nick Woltemade, der zeigt, wenn man ihn lässt, da kann er eben doch auch per Kopf, schraubt sich da hoch, also wirklich auch mit Wucht und platziert dann sehr, sehr wuchtigen, starken Kopfball zum 2:1 für Bremen im Tor, der dann in meinen Augen auch zu dem Zeitpunkt in Ordnung geht, irgendwo auch verdient ist. Wie gesagt, bei Gladbach muss man wieder monieren, dass dann irgendwann so eine gewisse Lethargie, Passivität eben Einkehr hält.
Du guckst das Spiel von Gladbach und du denkst, oh, die machen ein gutes Spiel. Das sieht in Ordnung aus in den ersten 15, 20 Minuten. Du denkst wirklich, okay, die sind ja die bessere Mannschaft. Und dann, ohne dass irgendwas passiert, ohne dass der Gegner irgendwas macht, der steigt dir nicht auf die Knöchel, die machen kein Tor oder sowas, als würde jemand in Leerlauf schalten bei Gladbach und dann läuft es so ein bisschen vor sich hin.
Was Seoane eben gemacht hat, ist dann darauf entsprechend zu reagieren, hat mehrfach gewechselt, bringt rund um die 70. Ngumu, Florian Neuhaus und Stefan Leiner, später noch Jordan mit in die Partie. Und Florian Neuhaus ist eben der entscheidende Name, denn in der Nachspielzeit kriegen die Gladbacher noch einen Elfmeter zugesprochen nach Handspiel.
Marco Friedl den Ball an Marco Friedls Arm.
Sehr bitter.
Niemand weiß, was der Unterschied ist zum Barrero-Handspiel letzte Woche bei Köln gegen Mainz zum Beispiel, wo es keinen Elfer gab.
Genau, das ist dann schwer zu sagen. Und ehrlicherweise, warum das eine dann gegeben wird, das andere nicht. Den Elfmeter gibt es. Und das ist dann die große Kontroverse, oder eine der vielen Kontroversen dieses Spiels, denn man muss ja auch sagen, Ole Werner hat ordentlich abgeledert gegen den Videobeweis, hat sich aktiv für die Abschaffung ausgesprochen. Wir können das, glaube ich, mittlerweile auch genauso unterschreiben.
Ich unterschreibe das seit Tag 1 genauso, jawohl.
Wie gesagt, es bleiben dieselben Diskussionen und es fühlt sich irgendwie nur noch bescheuerter an, wenn man halt eigentlich einen Bildschirm hat, aber dann trotzdem nicht zu einer sinnvolleren Lösung und Entscheidungsfindung kommt. Aber ja, der Elfmeter sollte wahrscheinlich eher von Tschwanzschada oder von Weigel geschossen werden.
So sah das aus.
Beide schießen aber nicht, denn den Ball schnappt sich der eingewechselte Florian Neuhaus, der sich gut gefühlt hat und das stimmte wohl auch, denn er trifft zum 2:2, eigentlich Grund zum Jubeln. Ein wichtiger Punkt, den Gladbach da mitnimmt, aber vor allem in Nachbetrachtung auch, gab es ja auch durchaus kritische Töne von Seoane. Neuhaus hätte sich da eben drüber hinweggesetzt. Die Verantwortlichen, die normalerweise hätten machen sollen, haben sich clever auf dem Platz verhalten. Und es ist gut, dass er getroffen hat, weil sonst wäre es, Zitat, ungemütlich für ihn geworden. Und ich glaube, man kann auf jeden Fall festhalten, dass wenn Seoane Trainer von Borussia Mönchengladbach bleibt, dann bleibt Florian Neuhaus kein Spieler von Borussia Mönchengladbach.
Ja, es ist ein seltsames Spannungsfeld, was sie da haben. Ne? Ich habe das Gefühl, dass Neuhaus sich auch ganz aktiv versucht zu positionieren, gerade in diesem Jahr 2024, als jemand, der auch Mentalität mitbringt und jemand, der vorangehen möchte und der Verantwortung übernimmt, ob sie gegeben wird oder nicht. Aber ja, ich glaube auch, dass es da ein Spannungsfeld gibt zwischen Seoane und Neuhaus. Die ganz ehrliche Antwort ist, ich weiß nicht, mit wem ich lieber in die Zukunft gehen würde als Borussia Mönchengladbach.
Also das eine ist, glaube ich, schwerwiegender als die andere Entscheidung.
Trainer ist immer die wichtigste
Trainer
Personalie.
Ist die größere Personalie da in dem Fall. Ich glaube, auch hier wieder, es wäre so ein Ergebnis, das ist zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Jetzt steht Gladbach bei 33 Punkten. Sie haben ein signifikant besseres Torverhältnis als die Mainzer, die auf Platz 16 stehen, 4 Punkte dahinter. Und ich glaube auch nicht, dass Mainz noch in der Lage sein wird, 4 Punkte aus den kommenden beiden Spielen zu holen. Dementsprechend werden die schon die Klasse halten, aber ob das, was man gesehen hat, einem dann reichen soll, um zu sagen, die Schlüssel bleiben weiterhin in der Hand von Gary Seoane, habe ich weiterhin große, große Zweifel.
Ich bin an einem Punkt, wo ich sage, ich wüsste kein Argument, was für ihn spricht.
Ja.
Also, wenn man ganz ehrlich das betrachtet, gibt's kaum was für ihn spricht. Es war eine absolut unterwältigende Saison von Borussia Mönchengladbach. Und weißt du, 33 Spielpunkte nach 13 Spieltagen für Gladbach, die vor 3 Jahren Real in der Champions League geschlagen haben. Das ist noch nicht so lange her. Ich habe das 3 jetzt mal aus dem Bauch raus gesagt.
Ja, aber Pi mal Daumen.
Länger kann es nicht sein.
Viel länger ist nicht her. Das ist schon krass, wie schnell sich das rapide rückentwickelt hat bei der Borussia.
Ja.
Und ich bin auch der Meinung, dass es, glaube ich, die richtige Entscheidung wäre, sich da neu zu orientieren auf der Position.
Und Bremen, nur ganz kurz. Wenn Wolfsburg nach Europa schielen darf, dann darf auch Bremen weiter schielen.
Auf jeden Fall. Die haben immerhin einen Punkt mehr. Und auch da gilt, Platz 8 ist nur 2 Punkte sogar nur entfernt, also das ist durchaus noch möglich. Ich glaube, ein Sieg wäre da wichtig gewesen, denn kommenden Spieltag ist man zu Gast in Leipzig. Das wird, glaube ich, auch, obwohl die schon qualifiziert sind für die Champions League, eine durchaus schwierige Aufgabe werden. Mal schauen. Aber ja, Nick Woltemade verabschiedet sich da langsam aber sicher mit 2 Toren von Werder Bremen. Das ist enorm bitter, weil ich hätte ihn, also ich freue mich für seinen VfB-Wechsel. Ja. Ich glaube, der VfB ist ein Verein, der weiß, was sie mit ihm vorhaben. Und wenn man sich ihn anschaut, die Mehrwerte, die er liefert, abseits der vielen Scorer, die andere Spieler haben. Also ich finde, er macht vieles, was auch Dennis Undaf macht. Also dieses in den Zwischenräumen anbieten, dort aufdrehen, kreatives Passspiel, Bälle festmachen können, weil er eben groß ist, Bälle schleppen, nur halt nicht die Menge an Toren. Also ich glaube absolut, dass in einer Rotation, die der VfB so oder so nächste Saison brauchen wird, Nick Woltemade auf seine Minuten kommen wird und glaube ich auch sehr, sehr gut reinpasst in das, was der VfB Stuttgart vorhat. Aber ich hätte es geil gefunden, ihn mit dem Anlauf, den er jetzt gerade nimmt, für ein Jahr zumindest als vielleicht neuen Starboy von Werder Bremen zu sehen.
Verstehe ich, ja. Schließe ich mich auch an und ich kann es nur unterschreiben. Nick Woltemade hat herausragende Werte, gerade auch im Bereich der schusserzeugenden Aktionen und der einleitenden Offensivaktionen. Also es ist einfach eben nicht das, was er auf dem ersten Blick zu sein scheint, ein großer Zentrumstürmer. Ganz im Gegenteil, es ist eher jemand, der gerne aus den Halbräumen agiert. Und du sagst es, nächste Saison VfB Stuttgart, sein Profil passt sehr gut rein. Sagen wir mal, die können alle halten, Guirassy und Undaf. Sogar dann ist es noch perfekt für ihn. Sogar dann ist es ideal für ihn. Champions League kommt dazu, Dreifachbelastung, der wird viele Bundesliga-Minuten sehen. Du hast einen Tweet dazu gemacht und ich würde unterschreiben wollen, ich sehe bei Woltemade ganz akutes Explosionspotenzial.
Könnten ja sogar ein 3-4-2 einspielen mit Woltemade und Undaf auf den Halbpositionen.
Hast du auch eine Physis davon.
Hast auch Physis enorm vorne drin, also absolut vorstellbar. Schade, dass er eben trotzdem nicht noch ein Jahr in Bremen dranhängt. Wir hängen auch nichts mehr dran an dieses Spiel, würde ich sagen. Wir machen diese Akte zu und bewegen uns dann, glaube ich, zum letzten Spiel der Konferenz, das dann eben auch schon der besagte VfB Stuttgart gespielt hat, gegen den FC Bayern München und mit 3-1 gewonnen.
Und ich dachte, ich habe ja getippt, dass die Bayern auswärts gewinnen würden. Ich dachte irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ist beim VfB die Luft raus. Das war Quatsch. Die Bayern natürlich, das muss man auch ganz klar sagen, mit einer heftigen Rotation, 6 Spieler auf Bayern-Seite werden rausrotiert. Unter anderem Musiala gar nicht im Kader, dafür neu im Kader ein Bienenschwarm in Stuttgart, der sich auf der Stadion-Lautsprecheranlage positioniert hatte vor dem Spiel. Hast du mitbekommen?
Nee.
Jawohl. Der musste entfernt werden 1,5 Stunden vor dem Spiel. Also die Stuttgarter waren wirklich, das ganze Stadion war bereit zuzustechen.
Die haben gebuzzt, haben die gemacht. Und also ich finde auch, dass sie erstens der verdiente Sieger sind. Und in meinen Augen ist das Ergebnis auch der verdiente Lohn für die, und die Diskussion war mal offen, aber ich würde Folgendes sagen, der verdiente Lohn für die einzige Mannschaft, die in der Qualität und Attraktivität der Spielanlage in dieser Saison auf Augenhöhe mit Leverkusen gewesen ist.
Augenhöhe?
Würde ich geben, ja. Ich würde dem VfB tatsächlich...
Spielanlage, ja.
Der Spiel, also was die individuelle Qualität angeht, die Unterschiedsmomente, die Nummer 1 und der Leverkusener kreieren können, angeht, klar. Aber in der Spielanlage, würde ich sagen, hat der VfB als einzige Mannschaft das verdient, das Prädikat Augenhöhe zu kriegen mit Bayer Leverkusen.
Es ist ja auch wirklich kurios, wenn du einfach mal punktetechnisch guckst, wir haben 3 Mannschaften über 70 Punkte in der Bundesliga, ne?
Ja.
Das ist halt, das weiß ich jetzt nicht, wie häufig wir das hatten am 32. Spieltag in den letzten Jahren.
Also vor den nach Dortmund-Bayern, also den Bayern, die entstanden sind aus den beiden Meisterschaften des BVB heraus, hat der VfB hier eine Saison, wär das eine Saison, die dich absolut dazu qualifizieren würde, gute Chancen zu haben, deutscher Meister zu werden.
Ja, darauf wollte ich hinaus.
Weil 73 Punkte, also damit die möglich sind, mit 2 weiteren Siegen, hätten zum Beispiel auch schon alleine schon letztes Jahr
wärst du
mit 73 Punkten Meister geworden.
Bei den Bayern sieht es folgendermaßen aus, dass Rafa Guerreiro relativ früh sich verletzt und inzwischen auch die Diagnose dazu gekommen ist. Bänder- und Kapselverletzung, linke Sprunggelenk, Real fällt flach. Er wird nicht dabei sein gegen Real Madrid.
Bitter.
So, dann gehen die Stuttgarter in Führung. Nach einem Einwurf gibt's den Undaf Stergiou-Doppelpass.
Ja.
Und der macht das im Stile eines Offensivspielers gegen Manuel Neuer.
Macht das super stark. Schöner Lupfer auch von Undaf eben über die Abwehr hinweg. Und das sind beide Spieler, die ich hier hervorheben würde. Stergiou als auch auf der anderen Seite Ito, die ihre nominellen Außenverteidigerpositionen eben super gut interpretieren, sehr offensiv interpretieren, aber auch eben mit einer Orientierung Richtung Halbraum, Richtung Zentrum. Weil du hast ja vorher auch bei der Klärungsaktion von Dyer auf der Linie bei diesem Gerassi-Abschluss, wo da ja die Rübe reinhält.
Yes.
Da ist es eben Ito, der durchläuft. Da kommt der Ball raus auf Führich. Ito macht in der Halbspur einen Tiefenlauf, kriegt von Führich den Ball wieder diagonal reingesteckt und legt ihn entsprechend zurück. Also Ito und Sergio, die da bei zwei sehr frühen, sehr gefährlichen Szenen eben ganz entscheidend sind. Und das ist für mich auch der, also wenn man diese VfB-Mannschaft durchgeht, jeder in dieser Viererkette, Anton hat es bei Labbadia nicht gerne gemacht, aber jeder in dieser Viererkette von allen alle Spieler, Rouault, Sergio, Anton, Ito, kann sowohl innen als auch außen verteidigen, ja, mit oder ohne Ball. Führich und Leveling können sowohl Wingback als auch klassischen Flügel spielen. Carazo und Stiller haben dieses Jahr beide schon auch Innenverteidigung gespielt und fallen ja auch gerne mal situativ mit Ball in die letzte Kette, holen sich da die Bälle ab. Undav und Girassi können sowohl beide Zielspieler in vorderster Linie als auch fallen lassen und mitkombinieren. Jeder Spieler in dieser Mannschaft ist in der Lage, problemlos ein, zwei andere Rollen oder Positionen zu bekleiden.
Ja.
Und das macht den VfB halt so krass variabel und so schwer zu bespielen, weil sie eben einfach kaum auszurechnen sind.
Du weißt einfach, du guckst auf den Aufstellungsbogen und weißt anhand der Namen noch nicht, was auf dich zukommt. Und
ja,
das ist natürlich ein absolutes Pfund wert. Und die Stuttgarter sind hier die bessere Mannschaft und phasenweise terrorisieren sie die Bayern. Also die spielen sie in Phasen an die Wand. Ich habe mir mal eine Sache aufgeschrieben. Die haben 42 Ballgewinne in Bayerns Hälfte hat Stuttgart.
Alter.
Bayern hat 10 in Stuttgarts,
ja, Hälfte. Also gerade der auch, glaube ich, dann eingewechselte kam rein, Leon Goretzka, ne?
Ja, genau, der kommt relativ früh für Guerrero eben.
Hatte ein paar Momente, wo ihm der Ball auch dann abhanden kommt, weil er einfach zu viel Druck kriegt, das technisch nicht mehr aufgelöst kriegt. Also der, und es gab auch mit Goretzka ganz am Ende einen sehr spannenden Moment, wo er in meinen Augen richtig gefrustet gegenüber Harry Kane gewesen ist.
Ja, weil, das sah so aus, ne? Habe ich auch gedacht.
Hast du es gesehen?
Ja, ja.
Da, wo er zwei Leute abdecken muss, Kane auf den Torwart geht und er ruft vorher irgendwas rüber, was auch immer. Hm. Und als der Pass dann kommt, winkt er so ab, macht so eine abwinkende Bewegung Richtung Harry Kane. Hätte ich gern gewusst, was es damit auf sich hat.
Das sah auf jeden Fall frustriert aus, das finde ich
auch. Aber frustriert sah es mindestens mal aus, ja.
Ja,
also die Bayern gleichen aber temporär aus in Person von Harry Kane, da Waldemar Anton Rüde austeilt gegen, ja, Serge Gnabry, der im Strafraum nach dem
er zieht ihm mit der Faust einen über.
Ja, schweren Kontakt im, ja, Strafraum zu Fall kommt.
Also nur um das mal ganz klar zu sagen. Ich weiß bis heute nicht, was da gepfiffen worden ist.
Nee.
Das ist nie im Leben ein Elfmeter in meiner Welt.
Es ist der VfB wird da gerne mal auch gegen die Bayern hops genommen. Einmal, als dann Kimmich, ey, vor allem, boah, also wenn du vergleichst, also was
ja, 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 stimmt, ich weiß genau, worauf du jetzt hinaus willst. Ja.
Der Zupfer gegen Kimmich, yes, wo er auf die Knie sinkt und den Freistoß kriegt und jetzt dann hierfür noch einen Elfmeter. In Summe ist das schon sehr, sehr bitter, aber es tut dem VfB nicht weh, denn sie kommt zurück, spät, aber sie kommt zurück. In Person von Jong, der gegen seinen Ex-Club, das vergisst man ja gerne, trifft nach Flanke und dann Kopfball, weil Alphonso Davies ihn im Rücken verliert und Alphonso Davies sieht generell beim FC Bayern aus wie ein Spieler, der fertig hat.
Das Verrückte ist aber, dass ich gestern gelesen habe, dass Real mit Mondi verlängern will.
Vielleicht denken die sich auch so, ich weiß gar nicht.
Der sieht nicht so gut aus, ne?
Ob das noch jemand ist, der den galaktischen Anspruch
hat. Also ob Alphonso Davies sich vielleicht im letzten Jahr ein bisschen verzockt hat, was heißt verzockt? Ich glaube nicht, dass er absichtlich schlecht spielt, aber er ist einfach auf jeden Fall neben der Cup, ist auf jeden Fall nicht gut in Form. Du sagst aber genau das Richtige, also Alphonso Davies sieht aus wie ein Spieler, den du nicht spielen lassen willst in einem Champions-League-Halbfinale. Jetzt gehen natürlich hier so ein bisschen die Alternativen flöten, aber der hat sich schon
Masraoui Kimmich wahrscheinlich, ne?
Ja, würde ich schon sagen.
Also ich glaube, das macht er eher, bevor er Alphonso Davies spielen lässt, der nominell eigentlich sehr gut geeignet sein müsste, um
mit der Athletik sollte er perfekt dafür sein.
Die Tiefe zu verteidigen und gegen Leute wie Rodrigo und Vinicius irgendwie mit abzusichern, aber in der Verfassung und mit dem Stellungsspiel geht das eben nicht. Stellungsspiel ist ein gutes Stichwort in meinen Augen, denn dann fällt ja noch ein drittes Tor für den VfB in Person von Silas. Und
der auch das 2-1 vorbereitet, muss man dazu sagen.
Stimmt, der auch das 2-1 vorbereitet. Übrigens, also
nur ganz kurz, weil John ja das Tor gemacht hat. Ich habe wirklich am Wochenende jeden Sport geschaut, den es gab. Unter anderem auch das Sportstudio. Nachdem ich die Konferenz live geschaut hatte und mir die Highlights schon angeschaut, habe ich nochmal Sportstudio geschaut. Da war Christian Streich zu Gast. Und bei Jong der macht Tor gegen seinen Ex-Verein. Genau wie du es gesagt hast. Das Erste, was sie gesagt haben, der ehemalige Schützling von unserem heutigen Gast, Christian Streich. Ich dachte, okay, Alter. Ihr macht euch die Welt auch, wie sie euch gefällt. Naja.
Er ist der ehemalige Schützling. Also, weil ich finde, beim dritten Tor, also Kims rausrücken, nach vorne verteidigen, er macht schon wieder komplett die zentralen Raum auf, wo dann der Ball durchgesteckt wird.
Ja.
Also der hat aktuell gar kein Gefühl, gar kein Timing für irgendwas.
Ganz gemeines Meme über ihn gesehen, auch am Wochenende, genau in dem Bezug, so im Sinne, was er denn machen soll, wenn Leute den Raum hinter ihm belaufen und dann, do you want me to chase after them?
Ja, also es sah wieder nicht gut aus und also Davies und Kim dürfen eigentlich beide nicht starten gegen Real Madrid und wird, glaube ich, auch nicht der Fall sein. Ich glaube, Thomas Tuchel wird alles Menschenmögliche tun, um das zu verhindern, weil die sehen aktuell einfach nicht die Spieler aus, die bereit sind, um vor so einer Kulisse, um ein Spiel mit derartiger Bedeutung dann auch dementsprechend abzuliefern.
Das würde ich genauso unterschreiben. Und der VfB gewinnt, verdient 3-2-1 gegen die Bayern und wird nächstes Jahr Champions League spielen. Das ist inzwischen ja auch sicher unter der Woche, leider sicher nicht im Stadion, durch den 5. CL-Platz, glaube ich.
Nach aller Scheiße geht es wirklich auf die Reise.
Es geht wirklich auf die gottverdammte Reise. Und es sind noch 2 Spiele to go. Aber ein ganz, ganz, ganz großes Chapeau an den VfB Stuttgart. Und
das ist meine liebste Storyline der Bundesliga.
Ja, also 100%. Ich habe ja zwischenzeitlich mal so gesagt, boah, aber bitte werdet nicht Meister und sowas. Da wusste ich nicht, dass es ansonsten Leverkusen wird. Und ich hätte auch, also ich sag Folgendes. Ich hätte lieber den VfB als Meister, ich hätte lieber den VfB im Pokalfinale gesehen. Und ich freue mich sehr für die Stuttgarter, für diese Entwicklung, wenn man sich überlegt, wo die eben herkamen. Ich glaube, die haben mehr als doppelt so viele Punkte geholt wie in der letzten Saison. Jetzt schon.
Jetzt schon? Ja. Und wir gehen jetzt schon zum Bundesliga-Topspiel am Samstagabend. Es ist ein weiteres Endspiel für den FC Köln, wo man dachte, okay, gewinnen oder Schluss. Ja. Das dachte man schon bei Köln gegen Mainz, aber da war eben auch noch nicht Schluss. Und jetzt ist auch immer noch nicht Schluss, denn sie haben noch das Spiel zu Hause gegen Union Berlin, wo sie vielleicht persönlich dafür sorgen können, dass da eine Mannschaft auf den Relegationsplatz rutscht, die sie tatsächlich noch einholen könnten. Aber trotzdem ist auch dieses Unentschieden wieder ein weiterer Rückschlag für den FC, weil sie also irgendwo auch selber wieder schuld dran waren. Denn ja. Ich finde, die machen per se nicht kein irgendwo schlechtes Spiel.
Ja.
Haben Leute auf dem Platz, die gute Leistung zeigen, aber kriegen es eben am Ende im letzten Drittel nicht umgemünzt, erstens in Tore, aber auch nicht so wahnsinnig viel in konkrete Torchancen.
Ich finde, was du halt beim FC jetzt in den letzten Spielen, was sich da so abbildet für mich, ist, der Geist ist willig, und der Körper ist auch nicht schwach, aber der Körper ist nicht gut genug.
Ja.
Weißt du? Weil ja, du sagst es, in diesem Spiel, der FC betreibt Riesenaufwand, die machen, da wird nicht Uffi gesteckt, wie es eben, oder was war das Motto, nicht verzagen, nicht
Uffi. Hier wird nicht resigniert.
Hier wird nicht resigniert, so. Und das machen sie wirklich nicht, sie hauen sich komplett rein. Sie sind einfach nicht gut genug, um die Riesenchancen zu oder um Tore zu machen, denn sie haben ja dann große Chancen. Ich habe Farid Alidou hat eine große Chance, Erik Martell hat eine große Chance, aber es reicht einfach nicht.
Nee, wir haben insgesamt, glaube ich, es ist ein Spiel mit 19-4 Abschlüssen. Hm. Das klingt erstmal brutal, aber wenn man sich dann
wie viele waren aufs Tor?
Ja, und vor allem, wie viele waren aus der zweiten Reihe, aus wenig aussichtsreichen Positionen? Weil wenn man sich dann den XG-Wert pro Abschluss anguckt, den Köln in dem Spiel hat im Schnitt, dann war das einer von 0,04. Das heißt, also viele Abschlüsse, aber viele eben auch Verzweiflungstaten, zweite Reihe, schlechter Winkel. Und das deckt sich auch mit der Gesamtleistung der Saison. Denn wenn es um erwartete Tore pro Abschluss geht, ist Köln in der Bundesliga auch tatsächlich auf Platz 18. Das heißt, die nehmen sich im Zweifel viele Abschlüsse, aber eben auch oft aus wenig aussichtsreichen Positionen. Also bei Freiburg zum Beispiel waren es so 4 Abschlüsse und haben fast denselben XG-Wert gehabt. Da sieht man eben, dass wenn die Abschlüsse kamen, dann waren zumindest die Situationen ein bisschen vielversprechender.
Ich glaube, Freiburg hat nicht mal einen aufs Tor bekommen in diesem Spiel, wenn mich nicht alles täuscht. Aber trotz alledem.
Und ja, der, glaube ich, der, also die größte Szene für mich, die größte vergebene Chance ist dann die von Alidou, wo er die Ablage von Tigges kriegt. Und auch, glaube ich, in dem Moment nicht die Nervenstärke hat, um vielleicht dann sich den Moment zu nehmen, den er, glaube ich, gehabt hätte, um den Abschluss ein bisschen kontrollierter, ein bisschen besser zu setzen.
Ja, und leider ist, ja, in meinen Augen zieht sich das so ein klein wenig halt durch, ne? Die Nervenstärke, die Qualität ist nicht da und die Chancen sind eh rar gesät und dann nutzt man die eben nicht. Und so ist es halt dann ein Spiel, wo du wirklich zugucken kannst, wie diese Mannschaft sich die Zähne ausbeißt.
Ja.
Wie sie mehr und mehr daran zerbröseln, dass sie eben dieses Tor nicht machen können. Und es fühlt sich an nach, und das ist alles gehupft wie gesprungen, man ist nachher immer schlauer, aber diese Mannschaft hätte nicht absteigen müssen mit einem anderen, mit vielleicht früher Timo Schulz und sowas. Auf deiner Seite kannst du das aber auch viele andere Mannschaften in dieser Bundesliga-Saison sagen, die da unten drin stecken.
Ja.
Aber es ist irgendwie alles sehr, sehr, so ist das wohl immer, wenn man also absteigt. Es tut alles sehr weh.
Was halt Schulz geschafft hat, würde ich sagen, ist dafür zu sorgen, dass der FC gefälliger geworden ist darin, überhaupt in die Angriffszone zu kommen, dorthin zu kommen mit Ball. Ich finde, in dem Spiel machen das unter anderem sowohl Finkgräfe als auch Hussein Basic, aber auch Erik Martell echt gut. Den würde ich allen ein gutes Spiel attestieren, aber sobald sie dann eben in Tornähe ankommen, dann reicht es dort eben nicht.
Ich glaube halt, du gehst mit Schulz in die Saison, ist rein hypothetisch, ist absolut schwachsinnig und scheißegal. Aber ich glaube eben, durch das, was du gerade gesagt hast, dann fallen Tore vom Baum über den größeren Zeitraum, über die größere Sample Size. Dann gewinnst du mal hier 1, gewinnst hier 1-0. Da, weißt du, ich glaube, dann kommst du einem anderen Selbstverständnis durch diese Saison. Ja. Jetzt ist das alles geschenkt und scheißegal.
Was man auch nicht unterschlagen darf, und das zahlt komplett rein auf diese Frage, fehlt's an der Qualität im letzten Drittel? Verletzungspech, denn also Stand 32 Spieltage, von diesen 32 Spieltagen hat Davy Selke 11 Spiele verpasst, Luca Waldschmidt hat 11 Spiele verpasst, Marc Uth hat 20 Spiele verpasst. Das sind alle Spieler, die von ihrer Qualität her das Potenzial hätten, ein entscheidender Faktor zu sein beim FC in dieser Saison, aber eben gesammelt auf so viele Ausfälle kommen. Das heißt, das ist ja auch extrem bitter, dass diese Spieler, und ich würde sagen vor allem Waldschmidt-Selke, waren, glaube ich, eigentlich eingeplant als integrale Bestandteile dieser Offensive. Selke war eigentlich der Fixpunkt vorne drinne. Wenn dir diese dann irgendwie ein Drittel der Saison fehlen, dann hinterlässt das bei einer Mannschaft, die eben keine Kadertiefe hat, keine Qualität in der Breite wie der FC, dann hinterlässt das schon enorme Lücken.
So ist es. Die Freiburger, von denen kommt wirklich auch dann nichts. Ja. Die Kölner haben sie da auch gut im Griff. Hinten raus kommt nochmal Adamu, wo ich gesagt habe, oh, den habe ich auch lange nicht gesehen, ja. Guten Mann. Ganz vergessen, dass der noch da ist. Ja. Aber so endet dieses Spiel 0-0 und der erste FC Köln, du sagst es, hat Union vor der Brust, kann sich da im Leben halten, aber es ist inzwischen wirklich nur noch ganz, ganz viel Hoffnung und wenig Realismus.
Ja. Und wir machen eine kurze Pause, die ihr wahrscheinlich gar nicht mitbekommen werdet. Es ist Sonntag, nicht heute, aber in diesem Bundesliga-Rückblick. Und das erste Spiel am Sonntag lautet Union Berlin gegen den VfL Bochum, das wahrscheinlich dann am Ende stehen bleiben wird als eines der spektakulärsten, wildesten Spiele der Saison.
Auf jeden Fall.
Endstand 3-4.
Genau, der VfL, der Gast aus Bochum, geht zur Halbzeit mit einer 3-0-Führung in die Pause. Und kassiert dann zwei schnelle Gegentore und dann wird's richtig wild. Aber immer der Reihe nach. Es ist natürlich ein Duell im absoluten Abstiegskampf. Für beide Mannschaften geht's ums Überleben.
Total ums Überleben. Und irgendwie hat mein Kopf noch nicht ganz kapiert, dass dieses Union nicht mehr das Union ist, was wir kennen von den letzten Jahren.
Wir sind bei Full-Blown-Garbage-Union angekommen.
Genau, es ist Full-Blown-Garbage-Union, weil in meinem Kopf immer noch der Gedanke ist, wenn es darauf ankommt, alte Försterei, heimische Kulisse, die werden das doch irgendwie immer noch gewuppt kriegen. Und das ist das erste Mal, würde ich gefühlt das erste Mal seit dem Aufstieg in die Bundesliga, dass diese Mannschaft, also dass die mal qualitativ outmatched waren, haben wir alle schon gesehen. Aber dass die sich lethargisch, mental nicht wach, bereit angefühlt haben, ist gefühlt das erste Mal, dass ich das erlebe bei Union, seitdem die in der Bundesliga spielen.
Das unterschreibe ich. Und zum Publikum, die sind natürlich geschockt nach dem 0-3.
Ja.
Dann hörst du auch aus dem Bochum-Block, wir haben das lila-weiße Licht angemacht. Hat mich sehr gefreut. Wir bleiben drin. Aber die wirklich Union macht das 1-3 und diese Kulisse ist so dermaßen zurück. Also dieses Stadion, die Fans, Überraschung, Überraschung, an denen lag es nicht. Heiko Butcher, du weißt ja, ich bin der Vertreter davon, ich zähle mit, Heiko Butcher in 4 von 4 Spielen die bessere Mannschaft gewählt. Also er war nicht die ganze Mannschaft, aber unter Heiko Butcher war Bochum nach Nico Heimer Regeln in 4 von 4 Spielen die bessere Mannschaft.
Ja, was ich dazu sagen kann, ist auch tatsächlich, und 4 Spiele sind eine unheimlich kleine Sample Size, deswegen alles mit Vorsicht zu genießen, aber unter Heiko Butcher in den 4 Spielen, die er betreut hat, hat sich Bochum verbessert von einem Schnitt von davor, in den 28 Spielen davor, 1,35 Non-Penalty Expected Goals im Schnitt, also erwartete Tore, Elfmeter ausgeklammert, zu unter Butcher aktuell knapp über 2 pro Spiel. Das ist in der kleinen Periode ein Spitzenwert. Und worauf ich das ein bisschen zurückführen würde, ist, dass Heiko Butcher angefangen hat, sich zu trauen, einfach Spieler spielen zu lassen, die eben auch Chancen kreieren können, um das Ganze sich irgendwo auch auszahlt. Vielleicht auch ein bisschen defensive Anfälligkeit bedeutet, weil es gab auch hier und da mal ordentliche Menge an Gegentoren. Aber also Passler kam fairerweise schon zum Einsatz unter Letsch in seinem letzten Spiel. Aber das ist ein Spieler, der zum Beispiel immerhin in den schusserzeugenden Aktionen sehr gute Zahlen aufweist. Dasselbe gilt auch für Wittek. Wittek hat da eben auch eine offensive Stärke, offensives Output. Und wenn du eben anfängst, Leute spielen zu lassen, die in der Offensive ihre Stärken und Qualitäten haben, dann zahlt sich das früher oder später auch in irgendeiner Form auf dem Platz aus.
Und so zahlt es sich, Entschuldigung, zahlt es sich aus. Ich habe gar keine Stimme gehabt. In Personalunion, und zwar von Maxi Wittek. Der macht das 1-0 und das 2-0. Beide Male rückt er von seinem linken Flügel an den zweiten Pfosten, ja. Sorgt damit für Riesenunruhe bei Union, die sagen, naja, Moment, so war das nicht abgesprochen. Und es ist, glaube ich, dann Nilo Döki, der auch, Entschuldigung, mein Telefon klingelt, ich hoffe, ich kann es kurz wegdrücken, der dann auch, gar keine Mittel gegen ihn hat.
Nee, gerade das zweite Tor ist wild. Also es ist, dieser erste Kontakt mit der Sohle, wo er eben Döki ins Leere grätschen lässt und dann die Körpertäuschung, der Abschluss, das zweite Tor von Wittek ist überragend. Also ja. Das heißt jetzt, wir hatten das Holtmann-Tor von mal für Bochum, wo er gegen Mainz den Messi macht,
jawohl,
und durch alle durchgeht. Das hier ist nicht ganz so krass, aber auch ein technisch herausragend gut gemachtes Tor. Also jetzt ein weiteres Mal, dass dann VfL-Spieler, wie ich finde, eines der vielleicht schönsten Einzeltore der Saison macht in der Entstehung und Art und Weise. Und ja, haben wir letzte Woche schon das Thema gehabt, Wittek, welche Vorteile das hat, ihn in einer offensiveren Rolle einzusetzen, wenn er vielleicht defensiv nicht ganz das hat, was es für die Bundesliga braucht. Und hat man hier in dem Spiel dann eben absolut gesehen. Das dritte Tor besorgt dann Schlotterbeck, der einläuft, einen Abschluss nimmt, der, glaube ich, auch ohne abgefälscht zu werden, sehr gefährlich geworden, ja, wäre. Aber eben gerade durchs Abfälschen hat da Renault keine Chance und trifft dann nach 37 Minuten bereits zum 3-0. Und dieses Spiel fühlt sich zu dem Zeitpunkt eigentlich auserzählt an.
So ist es. Schlotterbeck jubelt nicht. Hat ja bei Union Berlin gespielt, ja, und möchte sich da keine Feinde machen bleibt da dementsprechend ruhig. Aber die Unioner, die ja in Halbzeit 1, das muss man glaube ich einmal dazu sagen, sich in der gewohnten Dreierkette präsentieren und da ja absolut untergingen mit Letsch, Vogt und Döki hinten drin, oder Lette, und stellen auf eine Viererkette um, Gosens, Lett, Döki und dann Juranovic rechts, Bedia kommt rein, Vertessen kommt rein. Und es ist.
Und Aronson auch.
Bitte?
Und Aronson auch.
Und Aronson auch. Und es ist ein neues Spiel in Halbzeit 2.
Absolut, es ist eine ganz veränderte Mannschaft, aber auch in. Also das eine ist die personelle Umstellung, das andere ist aber auch die Haltung irgendwie auf dem Platz, eine andere Energie drin.
Ja.
Machen dann in der 59. in Person von Jobber Vertessen den Anschlusstreffer, der sehr, sehr schön ist. Ja. Der lässt ihn da aus einer Distanz von so geschätzt 20 Metern so halb über den Spann rutschen ins lange Eck rein. Da hat Riemann in dem Fall keine Chance.
Also bei Vertessen ist auf jeden Fall Qualität zu erahnen. Wann immer er gespielt hat, konnte man sehen, dass das nicht ganz schlecht ist, was der Junge macht.
Ja, und Chris Bedia, der zum ersten Mal richtig Minuten kriegt, gefühlt in dieser Saison seit seinem Wechsel, macht dann 4 Minuten später den Anschlusstreffer, der Union entsprechend auch wieder träumen lässt und stellt da seinen Körper brutal rein und schirmt den Ball extrem gut ab. Ist auch, wie ich finde, ein sehr gutes Stürmertor gewesen.
Man fragt sich ja fast, warum Bedia nicht eine größere Rolle gespielt hat in den letzten Wochen, wenn man das so sieht, dieses Tor, oder?
Ich habe einen Gag auf dem Lippen, den ich nicht machen kann.
Okay. Denn Chris Bedia hat weiterhin kein Spiel von Anfang an gemacht und jetzt 7% der Spielminuten gesehen seit seinem Wechsel in der Bundesliga. Das hat er sich höchstwahrscheinlich anders vorgestellt. Davon kann man zumindest ausgehen.
Davon kann man definitiv ausgehen. Die Freude währt nur einigermaßen kurz, denn in der 70. stellt Bochum den 2-Tore-Abstand wieder her in Person des erschlankten Philipp Hofmanns.
Findest du optisch, findest du, man kann es sehen?
Ich habe nicht so sehr darauf geachtet, okay, muss ich zugeben.
Klang nämlich jetzt so, weil ich sehe keinen Unterschied, das kann ich auf jeden Fall sagen.
Aber ich finde, man sieht einen Unterschied in der Art, wie er spielt aktuell. Also
ja, das schon.
Er sieht sehr, sehr dynamisch und in guter Verfassung aus und trifft dort eben zum 4-2. Auch das ist noch nicht das Ende der Geschichte, denn die Unioner kommen nochmal zurück in Person von Benedikt Hollerbach auf 4-3, yes, haben dann sogar noch eine Viertelstunde Zeit, um theoretisch noch den für sie ja sehr, sehr wichtigen Ausgleich zu erzielen. Aber Bochum bringt das Ergebnis über die Zeit und bringt es, wie ich finde, auch verdientermaßen über die Zeit.
Finde ich auch. Und was man den Bochumern zugutehalten muss, ist auch, dass sie als die als es quasi dann richtig heiß wurde, ne, und als du denkst, okay, scheiße, geben wir das hier noch aus der Hand, haben sie angefangen, das Spiel zu dominieren. Mit Ballbesitz,
ja,
mit hohen Balleroberungen, den Ball laufen lassen, haben in der letzten Viertelstunde 63% Ballbesitz. Im letzten Vergleichswert vorher sind es irgendwie knapp 50%. Sind 32%, als Union seine Tore macht. Also es kippt einmal komplett von links nach rechts, was das betrifft.
Und das ist ja auch, also Thema Butcher, eigentlich eine Sache gewesen, die wir bei Letsch bemängelt hatten. nicht die Fähigkeit zu haben, mit Ball selber Kontrolle ins Spiel reinzubringen, Luft rauszunehmen und so ein Spiel dann irgendwie auch so ein bisschen.
Letsch hat uns das Gefühl gegeben, dass das komplett unmöglich ist bei Bochum,
ja,
mehr als 4 Pässe zu spielen.
Und der Eindruck ändert sich gerade so ein bisschen unter Heiko Butscher und die Ergebnisse passen unter ihm. Ich glaube, das muss man so festhalten, ja, und ich würde sogar so weit gehen und zu sagen, dass ich glaube persönlich, dass der Sieg für mich gleichbedeutend ist mit Bochums Klassenerhalt. Denn klar ist es theoretisch noch möglich, aber ich habe es eben schon gesagt, es sind auch hier 4 Punkte auf Mainz zu 5. Ich glaube nicht, dass Mainz gegen Dortmund und Wolfsburg keines dieser beiden Spiele verliert und dementsprechend ist meine Meinung, dass der VfL das noch nicht tun wird, aber so im Stillen vielleicht schon so ein bisschen den Klassenerhalt feiern kann.
Ja, ich hoffe, sie feiern nicht, aber es ist auf jeden Fall ein großer Schritt getan worden. Ich möchte noch sagen, dass ja, dieses Spiel wurde verdient gewonnen, wenn Union Berlin dann nicht wirklich so dermaßen shocking pennt in dieser ersten Halbzeit, so dermaßen im Tiefschlaf unterwegs ist, haben die hier absolut auch Aktien drin, denn die zweite Halbzeit war ja in Ordnung. Selbst schuld, aber natürlich so in dieser Form. Und also der VfL, du hast es ja gerade gesagt mit der potenziellen Rettung. Ich will auch nicht so weit gehen zu sagen, dass es eine Rettung ist. Was es aber ist, es ist halt unglaublich big, denn den direkten Konkurrenten da reinzuschicken und 3 Punkte vorzugehen, glaube ich, vor Union jetzt, ja, das ist natürlich absolut Best-Case-Szenario gewesen.
Und also ich weiß es natürlich nicht und die Art und Weise, wie sie nochmal zurückkamen, zumindest dann gezeigt haben, dass sie sich nicht komplett aufgeben, ist dann nochmal ein kleines Argument für ihn. Aber nach der ersten Halbzeit dachte ich eigentlich, okay, Bielitz ist fertig.
Ich auch.
Nach dem Spielergeschluss.
Ja, also.
Und so ganz habe ich dieses Gefühl auch noch nicht raus, dass ich mir absolut vorstellen kann, dass im Laufe des Tages oder diese Woche die Meldung kommt, weil in der ersten Halbzeit sah Union nicht aus wie eine Mannschaft, die unter diesem Trainer bereit ist, im Zweifelsfall sogar eine Relegation zu spielen.
In der ersten Halbzeit dachte ich auch, der wird hier in der Kabine gefeuert. Aber sie, wie gesagt, also diese Reaktion in Halbzeit 2 spricht ja eigentlich dann schon wieder dafür, dass sie irgendwie noch was drin haben. Ja. Und vielleicht wollen die auch einfach noch nicht absteigen, unabhängig vom Trainer. Das könnte ja auch eine Option sein.
Ja.
Nicht absteigen mit Eintracht Frankfurt, aber auch nur, weil die Saison nicht mehr so lange ist. 1-5 gegen Bayer Leverkusen. Nein, das ist ein bisschen ein harter Übergang, aber ich würde sagen, wir gehen rüber zu Eintracht.
Wir gehen rüber. Da hat in meinen Augen ein Einjähriger gegen einen Dreijährigen gespielt.
Das ist eigentlich ein schöner Vergleich.
Weil ich war tatsächlich auf einem Geburtstag eines Dreijährigen,
ja,
am Wochenende.
Und was hat er so, was gab's für Partyspiele?
Da ging einiges. Also das meiste.
Topfschlagen?
Nee, das war nicht, also so weit sind wir noch nicht, glaube ich, in dem Fall. Das hat sich viel auf dem Spielplatz abgespielt. Man war viel im Sand, man hat viel gebuddelt.
Ja.
Struktur.
Quasi auf Lowest Ground runtergezogen.
Lowest Ground runtergezogen. Ja, ja, ja. Take it to the ground. Das war ein Grappler. Genau. Der Dreijährige war ein Grappler.
Ja.
Und was aber spannend war, es war eben ein Dreijähriger, der einen einjährigen Bruder hat. Und he runs that shit. Das ist einfach so. Du kannst
ja,
einfach die Entwicklungsdistanz zwischen beiden ist so groß, dass halt einfach der Dreijährige absolut diktiert, was passiert hier, was geht und was geht nicht.
Der ist dreimal so alt oder was?
Also ja, aber du willst diese Schaufel? Sorry, nope, not gonna happen. Geht einfach nicht. Und so hat sich für mich dieses Spiel hier angefühlt zwischen Frankfurt und Bayer Leverkusen.
Ja.
Weil es liegen dann einfach Quantensprünge in der fußballerischen Entwicklung und auch Qualität zwischen diesen beiden Mannschaften.
Ja, also ich würde Folgendes sagen. Leverkusen macht ein schlechteres Bundesligaspiel. Die Eintracht macht phasenweise, und das meine ich wirklich so, phasenweise ein sehr ordentliches Spiel, phasenweise, und geht am Ende halt 1-5 Baden. Es ist eine komplette Packung, es ist eine Riesenklatsche und es ist einfach wirklich die Erkenntnis, ja, die sind scheinbar gut, da machst du nämlich gar nichts gegen.
Das ist eine Momentumschelle, ja, weil du hast vollkommen recht damit, im gesamten Spiel hat Frankfurt 13 hohe Ballgewinne, 5 davon mitten in einem Abschluss, also wirklich einige Male in gefährlichen Zonen Leverkusen den Ball abgejagt, also ich glaube, Andrich hat zum Beispiel hinten aus der Innenverteidigerposition heraus 2-mal Ballverluste, die dann echt gefährlich werden könnten und auch gefährlich werden, aber wo Frankfurt das eben nicht entsprechend ausspielt. Also alleine die Mamouche-Chance, die er so absolut kläglich vergibt.
Mamouche ist meine These. Einfach mal wieder, jetzt mal wieder Zeit für eine wilde These. So wild ist sie auch nicht. Ich glaube nicht, dass Mamouche so richtig gut damit klarkommt, dass mit Hugo Etikete ein qualitativ weiter hochwertiger Angreifer da drin ist. Die ganze Saison lang war klar, im Angriff geht jeder Ball zu Mamouche.
Ich bin der Starboy.
Genau, genau. Und gestern waren ein paar Situationen, wo ich gedacht habe, warum spielst du den nicht ab? Warum musst du den Abschluss erzwingen? Warum guckst du nur auf dich selbst hier in dem Augenblick?
Er muss auf sich aufpassen. Da war ja eine Ablegeoption bei dem Abschluss. War das auch nicht Ekitike, der Spieler gewesen wäre?
Also er hat das, glaube ich, eingeleitet bei Mamouche, die Aktion. Also weiß ich es jetzt gerade nicht. Aber er war kurz darauf, hat Mamouche den Ball wieder auf der linken Seite und bringt ihn nicht nach rechts, obwohl Ekitike relativ frei
steht. Andererseits vielleicht auch ein Phänomen von, der Krug geht zum Brunnen, bis er bricht.
Kann sein.
Dass Mamouche jetzt so viel schultern musste bei Frankfurt, so viel getragen hat diese Saison, dass man ihm auch zugestehen muss, dass dann irgendwann mal auch mal vielleicht hinten raus so ein bisschen die Luft raus ist.
Afrika Cup gespielt.
Ja, da noch am Start gewesen, dass dann einfach vielleicht ein bisschen was fehlt, dann auch mal eine Chance liegen gelassen wird. Aber ja, es ist einfach super gnadenlos. Also, weil das erste Tor, erstens zeigt es, wie wirksam es sein kann, einfach 5 Spieler in der letzten Linie zu haben, weil Skiri und Götze werden beide mit hinten reingezogen und ich kann keinem Vorwurf machen, weil gefühlt sind beide in Position, wo ich sage, ich verstehe das Gefühl zu haben, ich muss da mitgehen.
Ja.
Und das lässt halt Xhaka im Rückraum komplett frei, aber dass der den halt auch so reinnagelt, wie er ihn reinnagelt, ist halt einfach nur Textbook Selbstverständnis einer absoluten Siegermannschaft.
Vorher gibt schon mal einen Distanzabschluss und man hat als Gegner von Bayer Leverkusen davor Schiss wie vor einem Elfmeter sonst. Wirklich, ich hab gedacht, der wird schon einschlagen, so, das wird schon gefährlich werden. Es ist Wahnsinn, was diese Mannschaft uns für einen Respekt eingeflößt hat über die letzten Monate.
Und ich finde es auch also sehr funny, der Vater meiner Freundin verfolgt auch Fußball, aber eher so casual.
Ja.
Casual, guckt hier und da mal rein. Wenn ich mal eine Konferenz da laufen habe, schaut er mal ein bisschen mit. Aber hat sich so richtig verfolgt. Dann haben wir so über Leverkusen gesprochen, meinte er so zu mir, das ist ja jetzt auch schon ganze Rückrunde ungeschlagen, ne? Da meine ich so, nee, nicht Rückrunde, ganze Saison. Und dem sind die Augen fast aus dem Kopf gefallen, weil er das gar nicht fassen konnte aus einer Perspektive von jemandem, der es nicht so genau verfolgt hat, dass da eine Mannschaft ist, die einfach nicht verliert.
Ich habe darüber auch wirklich gestern während dieses Spiels länger nachgedacht, weil es ist jetzt 47 Spiele in 3 Wettbewerben. Es ist eigentlich fast schön, dass Leverkusen nicht Champions League gespielt hat dieses Jahr und wir diese Fantasie haben, dass die aktuell Schrödingers Leverkusen die beste Mannschaft aller Zeiten ist, so ungefähr, weißt du? Niemand konnte die in dieser Saison schlagen, niemand kommt taktisch in die Nähe, die entziffern zu können. Das ist schon absolut wahnsinnig. Und gestern, du hast es gesagt, es ist eine Momentumschelle. Es fühlte sich an wie eine Prophezeiung, die aufgehen musste. Wir mussten dieses Spiel verlieren. Ich habe gestern übrigens jedem geschrieben, dass die Eintracht Leverkusen schlagen wird. Ich hatte gute Gefühle. Und Hugo Etiquette sagt dann sogar, ja, dann lass uns doch versuchen wenigstens, nach einer Ecke, ich weiß nicht, ob es zählt als Eckentor, dann ist kurz ausgespielt,
ja,
trifft die Eintracht zum ersten Mal seit dem 13. Spieltag 22-23 ein Eckballtor.
Leverkusen will rausrücken, Etiquette geht in den frei werdenden Raum
genau
rein, aber
gegen
eben genau gegenläufig mit dem Timing, dass er eben nicht im Abseits steht und trifft dann jetzt im dritten Spiel in Folge.
So ist
auch
es.
Auch das ist krass so. So,
und zeigt danach, ich bin hier.
Ich bin hier und du merkst aber eben auch total so, also wie der Knoten sich gelöst hat, wie er ein anderes Selbstverständnis hat, hat ein paar richtig gute Aktionen im Spiel, wo er sich irgendwie durch 2 Leute hindurch wuselt und dann den Ball nach vorne treibt, 15, 20 Meter, schöne Steckpässe spielt.
Den auf also, Mamouche eben.
Auf
da
Mamouche
macht er wirklich vorher eine brillante Dribbling-Aktion und dann steckt er den durch auf Mamouche. Das ist wirklich, auch da wieder, wir haben schon ein paar Mal gesagt, Etiquette, auch wenn er hier ein Kopfballtor macht, ist auch ein Stürmer, ähnlich wie zum Beispiel Nick Woltemade, der sich gerne tiefer fallen lässt, im Spielaufbau beteiligt ist, in Kombinationen eingebunden wird, das 1-gegen-1 sucht und dann Mitspieler einsetzt.
Vor der Pause geht Leverkusen aber erneut in Führung, weil ich habe Tuta Penta auch in der ganzen Aktion, da kommt die Flanke rein und Nkunku, hast du schon richtigerweise auch schon vor der Aufnahme gesagt, dürfte schon ein bisschen mehr machen als das, was er tut, nämlich einfach nur dort stehen. Aber wird auch eben total übermannt von Patrick Schick, der da hochsteigt und den Ball zum
Mir hätte es gereicht, wenn er sich einmal umgedreht hätte
Versteh
in den 10
komplett,
Sekunden, wo der Ball in der Luft ist. Und dann, weißt du, Alibi hochspringt, dann macht er immer noch nichts gegen Patrick Schick, der 10 Zentimeter größer ist wahrscheinlich. Aber so gibt er einfach sehr viel Angriffsfläche. Und in der, ich glaube, 10 Minuten nach Wiederanpfiff, so um die 60. herum, 58. gibt er halt da noch einen saublöden Elfmeter.
Ja, Spieler ist auf dem Weg weg. Und er kann es nicht lassen, mal ans Trikot zu greifen und zu zupfen. Es ist ein sehr softer Elfmeter, aber er gibt eben dem Schiedsrichter genügend Futter, um dann eben diese Entscheidung zu treffen. Palacios bleibt eiskalt. Das dritte Tor, das vierte Tor ist für mich das brutalste. Dieser Konter, in was für einer Präzision, Geschwindigkeit da der Raum überbrückt
besser
wird.
Besser kannst du den Konter nicht spielen.
Nee.
Du kannst es nicht besser spielen. Das ist Lehrbuch.
Und das ist halt auch das, was so krass ist eben bei Leverkusen. Das haben wir, also dass diese Mannschaft halt gefühlt nicht nichts nicht kann. Ja. Also, weil die jetzt in dem Spiel auch haben weniger Ballbesitz. Ich habe sogar Open Play XG, ist Frankfurt vorne. Aber
zumindest
diese wenigen Momente, die sie haben, spielen sie halt so brutal aus. Also, das ist ein Konter, wie du ihn besser nicht spielen kannst. Diese Mannschaft kann dich eben knacken, wenn du mit 10 Mann hinten drin stehst. Wenn du versuchst aufzurücken, Druck zu machen, dann gelingt dir das vielleicht mal. Aber wenn es dir eben nicht gelingt, wirst du eben gnadenlos auf diese Art und Weise da auseinandergezogen. Also wirklich, das vierte Tor, der Frimpong-Abschluss nach der Hereingabe von Logic, der mit 3 Assists auch aus diesem Spiel rausgegangen ist, sehr, sehr krass.
Auch das ist so random bei denen, ne? Jedes Mal einfach irgendein Spieler, der vorher mittelmäßige Rolle gespielt hat, sieht jetzt plötzlich aus wie ein absoluter Topspieler auf seiner Position in der Liga. Krügi wird sich freuen bei Logic. Was mich ein bisschen überrascht bei der Eintracht ist, es gab viele Leute, die das jetzt gerade auf Twitter und so unglaublich negativ ausgelegt haben. Und jetzt haben wir unsere Kritik an Dino Topmöller und die Fragezeichen hinter seiner Zukunft schon hinterlegt in den letzten Monaten. Das ist ja kein Thema mehr. Das
ja.
Dieses Spiel ist nicht der Grund, weshalb ich da nochmal drauf.
Nee, das finde ich auch nicht. Du hast da verloren gegen eine Mannschaft, die erstens die bessere Mannschaft ist, zweitens eine Welle reitet, die so viel Wucht in sich hat, dass ich gerade gar nicht weiß, wer sich der in den Weg stellen soll. Also ich glaube, die werden nicht gegen die Roma verlieren am Donnerstag. Und dann sind sie halt in allen Wettbewerben noch 4 Spiele davon entfernt, eventuell ein Triple zu holen, dabei ungeschlagen zu bleiben. Und dann werden wir darüber reden, dass das eine, wenn das so kommen sollte, eine der größten Leistungen ist, die eine Fußballmannschaft jemals erbracht hat und sich einreiht in andere Triple-Saisons von anderen Mannschaften, große Erfolge und da definitiv mitreden darf.
Und das ist ja inzwischen ist auch ein Glaube in dieser Mannschaft. Ich habe gestern so einen Ausschnitt gesehen von Andrich, der irgendwie aus dem Auto raus ein Interview gemacht hat, gefragt wurde, lieber Europameister oder ungeschlagenes Triple. Sofort gesagt, ungeschlagenes Triple. War, weißt du, und die glauben da dran und die leben davon jetzt gerade in dieser Spätphase dieser Saison.
Ja.
Um nochmal meinen Case zu untermauern, dass die Eintracht vieles richtig gemacht hat und einfach gegen eine Mannschaft gespielt hat, gegen die sie nichts einzuwenden, wo sie nichts tun kann. Die Eintracht hat mehr Zweikämpfe insgesamt gewonnen, die hat mehr Offensiv-Zweikämpfe, mehr Defensiv-Zweikämpfe gewonnen, mehr Luft-Zweikämpfe, mehr abgeschlossene Dribblings. Die Eintracht hat wirklich ein ordentliches Spiel gemacht in dem Rahmen der eigenen Möglichkeiten. Und das 5:1 ist in meinen Augen 2 Tore zu hoch.
Ja,
das
ist einfach so. Gehe ich mit. Und ich gehe mit dir zum letzten Spiel dieses Spieltags am Sonntagabend 19:30 Heidenheim gegen Mainz. Ein weiteres Mal hat Mainz gegen einen auf dem Papier machbaren Gegner eine riesengroße Chance, einen großen Schritt zu machen und kriegt es wieder nicht so richtig hin, kommt in Heidenheim nicht über ein Unentschieden hinaus.
Sie spielen wieder unentschieden, du sagst es, dieses Mal ist es ein 1:1. Und wieder einmal ist es Johnny Burkhardt, der für sie die Führung besorgen muss. Und es ist ein weiteres Spiel, wo die Mainzer gut loslegen, die erhoffte Führung machen. Und dann ist in Halbzeit 2, genau wie gegen Köln, nicht aufrechterhalten können. Und ich finde sogar, dass es hier fast noch ein bisschen mehr einbricht. Ich habe eigentlich fast damit gerechnet, dass sie es hinten raus noch verlieren.
Ja, so hat es sich tendenziell auch angefühlt, muss man sagen. Wer mir auf Heidenheimer Seite sehr gut gefallen hat, der in dieser Saison auch kaum Startelf-Einsätze hatte, ich glaube so 5-6 Stück, ist aber Kevin Sesser.
Mhm.
Den habe ich jetzt noch nicht so wahnsinnig oft gesehen oder
immer wieder gute Aktion
gehabt,
wenn er gekommen ist.
Ja. Technisch stark, kann sich aus Drucksituationen befreien, hat eine schöne Beweglichkeit, ich glaube auch kleiner Spieler, niedriger Körperschwerpunkt, flexibel, also Kevin Sesser hat bei mir echt einen guten Eindruck hinterlassen nach diesem Spiel. Und der Ausgleichstreffer, dem besorgt Tim Kleindienst nach 65 Minuten, nach einer schönen Halbfeldflanke von Traoré. Und Kleindienst ist halt eben der Herr der Lüfte. Also
ja.
Das ist, es gibt kaum einen Spieler, glaube ich, in der Bundesliga, der im Luftzweikampf so schwer zu verteidigen ist wie Tim Kleindienst.
Nee, das stimmt. Da sind so spontan fallen mir Seschke und Selke ein, die sehr kopfballstark sind. Ludovica Jorg ist es wohl nicht mehr. Ah, Jorg ist krass, oder? Wie der, was der für ein Non-Faktor jetzt wirklich. Wir sind ja einfach am Ende der Saison angekommen.
Ja.
Also, das war eine der wilderen Bundesliga-Stints. Und es würde mich wirklich nicht wundern, wenn der Mann im Sommer die Mainzer verlässt.
Ja, das fühlt sich an wie ein Jahr, nachdem du Schluss machst. Dann sagst, das hier war nix. Und ich glaube auch, dass die Mainzer haben erstens die Bereitschaft, auf junge Spieler zu setzen und haben, glaube ich, mit Viper ein Riesentalent, das, glaube ich, Ajok-artige Dinge tun kann. Und noch mehr in sich hat. Und von daher glaube ich auch, dass es gut sein könnte, dass Ludo nach diesem einen, war ja auch nur ein halbes Jahr eigentlich, ne?
Ja, aber 6 Tore in 17 Spielen, oder ja, was das war.
Nach einem sehr starken halben Jahr, wo er auch eben in, als mitspielender Faktor enorm wichtig war, nach dieser absolut vermurksten Saison, die ja gefühlt auch am ersten Spieltag schon in der Tonne war, und nach dem ersten Spieltag schon in der Tonne war, das Weite sucht und zurückgeht nach Frankreich.
Stimmt, der erste Spieltag war der doppelt verschossene Elfmeter, ne?
Stell dir vor, der startet mit einem Doppelpack rein gegen Union.
Ja. Stell dir vor, was das für Mainz bedeutet, nicht nur für ihn. Für die Mainz gewinnen das Spiel, was da, ich glaube, das ging ja dann sogar 4-1 aus oder so eine Scheiße. Wahrscheinlich gewinnen die das, wenn die da in Führung gehen mit den Elfmetern. Wahrscheinlich reden wir über Mainz 05 als Mittelfeldmannschaft, die so wie die ganzen anderen Spinner von Abstieg und Europa zeitgleich träumen.
Deutsche Butterfly-Effekt.
Mein Gott. Die, da ist ja gar nichts mehr passiert. Burkhardt, Kleindienst. Und für die Mainzer sieht es jetzt doch sehr, sehr stark nach Relegation aus. Außer man kann Union da noch reinzerren. Union hat das leichtere Restprogramm im Verhältnis, Vergleich zu den Mainzern. Es sieht für mich nach Relegation gegen Düsseldorf aus.
Also ich rechne auch mit Relegation gleichzeitig. Wobei, also Union ist auch nur ein Punkt, ne? Also irgendwie.
Union hat jetzt Köln. Das ist halt wirklich das Spiel, was jetzt nochmal alles entscheidet und.
Aber selbst wenn Mainz in die Relegation kommt, bleibt mein Bauchgefühl, dass sie Favorit sind, rein von der Kaderqualität her, und dass Bo Henriksen, glaube ich, auch
perfekter Trainer dafür.
Sowas wie eine Relegation, glaube ich, gut auch moderieren kann und eine Mannschaft gut darauf einstellen kann.
Ich wollte gestern meinem Mainz-Kumpel liebe Grüße ein bisschen so Hoffnung spenden, hab dann aber auch gemerkt, nach dem Spiel, das habe ich dann kurz getippt und hab dann gemerkt, alles, was ich schreibe, ist scheißegal. Das fühlt sich gerade nach Abstieg an und sowas. Aber genau das, ich glaube, dass du mit Bo Henriksen den perfekten Relegation-Trainer hast, der die so anzünden wird, auswärts wie zu Hause, egal ob es in Düsseldorf ist, egal ob es sogar in Hamburg sein könnte, was ja immer noch möglich ist. Ich glaube, dass die Mainzer da dann gute Chancen hätten. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend da unten drin. Die Kölner bei 24, die Mainzer bei 29 und dann die Unioner bei 30 Punkten. Ja, uns bleiben 2 spannende Spieltage.
Bleiben Sie, und es bleibt für diese Folge nur noch die 11. Spieltags zu besprechen, die daherkommt in einem 4-2-2-2 im Tor Noah Tubolu, der für Freiburg, die vorne wenig gemacht haben, den ein oder anderen wichtigen Ball gehalten hat. Wittek und Paslak bilden die Außenverteidigung. Ito und Stergio rücken bei uns eins nach innen, um es innen zu verteidigen. Wettjen, der bereits früh angesprochene, und Lovro Mayer auf der Doppel-6, Reus und Logic als Zehner, beide mit jeweils 3 Torbeteiligungen. Und die Doppelspitze, der Doppelpacker, die, glaube ich, auch gut harmonieren würde auf dem Platz, bestehend aus Nick Woltemade und Youssoufa Moukoko.
Das war's für heute von 50+2 weiterhin gilt. Wir gehen auf Tour, allerdings wird's ticketmäßig vor der EM langsam knapp, ne? Da kann man so sagen.
Ja, da muss man sich sputen. Ja. Ich glaube, Hamburg ist voll und bei Dresden und Berlin sind auch nicht mehr viele übrig.
Hamburg ist voll.
Ja. Es gibt aber noch ein paar für gerade die Spots nach der Europameisterschaft, wo wir uns freuen, euch natürlich auch in Köln, Dortmund oder Frankfurt zu sehen. Bis dahin, macht es gut. Auf Wiedersehen.
Tschö.